In der heutigen Folge des fünften Viertels haben wir drei große Themen für euch. Wir sprechen ausführlich über die fristlose Kündigung von Paul Pierce bei ESPN. Dann haben wir im Hauptteil die Boston Celtics, eine große Analyse, was beim Team falsch läuft und was die Zukunftsprojektionen sind. Und dann am Ende, nach den ganzen negativen Sachen, freuen wir uns einfach auf eine sehr lange Diskussion über Space Jam 2. Der Trailer ist ja vor ein paar Tagen gedroppt. Und jetzt konnten Max und ich uns auch endlich drüber austauschen. Und ich würde sagen, nachdem die Folge sowieso sehr lange ist, jetzt, without further ado, viel Spaß beim fünften Viertel. Lillard, long range three. And it's good! At the buzzer!
Game Series! Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir hoffen alle, ihr hattet ein schönes, entspanntes, chilliges Osterfest. Ihr konntet ja sogar zweimal NBA gucken. Zur Primetime, auch wenn das eine Spiel ehrlich gesagt nicht so ganz spannend war zwischen den Clippers und den Lakers. Aber ja, letzte Woche saßen wir hier, ungefähr 20 Grad. Heute sitzen wir hier, es liegt einfach Schnee draußen, ne? Hat wieder irgendwie roundabout 0 Grad. Echt wild. Also der April hält, was er verspricht. Einfach gemischtes Wetter. Yo, Björn, wie sieht's bei dir aus? Wie war Ostern? Wie geht's dir? Ich habe heute in deiner Insta-Story, habe ich mir gedacht, ich muss auch sagen, ich habe als erstes deine Insta-Story gesehen, bin aufgewacht, Rollladen hochgemacht, habe rausgeschaut. Ja, er hat recht, es liegt wirklich Schnee draußen.
Ja, das war auch eine krasse Überraschung. Also gestern war es ja schon so, dass es zwischenzeitlich immer so ein bisschen gehagelt hat bei uns. Und dann hat es auch mal ein paar Flocken geschneit, aber dann war auch wieder voll die Sonne da. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass Schnee ein Thema sein könnte, der liegen bleibt. Und dann gehe ich heute Morgen, stehe ich auf, gehe aus dem Schlafzimmer raus, gehe ins Wohnzimmer und sehe einfach die Fensterscheibe so voller Schnee. Ja. Und dann gucke ich raus, weil ich dachte, okay, vielleicht hat es wieder irgendwie krass gehagelt und dann liegen ja manchmal so Hagelkörner auf dem Fenster, dann sieht es aus wie Schnee. Und dann gucke ich nach draußen und dann ist wirklich einfach die Landschaft so in Schnee gehüllt. Also absolut wild. Mal gucken, was da noch abgehen wird im April. Man kennt es ja, der April macht, was er will. Und bisher hält er dem oder verspricht, wie hast du gesagt?
Ja, stimmt schon, der April macht, was er will. Also es ist halt einfach ein wilder Monat. In 3 Tagen hat es in München, soll schon wieder 17 Grad haben. Gerade eben liegt Schnee.
Das ist verrückt. Ja, dann leide ich schon mal mit dir, weil du meintest ja mal, du bist so ein wetterabhängiger Mensch und dass dir das manchmal aufs Gemüt schlägt. Dann bin ich schon mal bei dir im Herzen.
Gott sei Dank gerade nicht, Gott sei Dank. Aber ja, ich bin echt jemand, der manchmal da dann üble Kopfschmerzen kriegt. Aber heute bin ich topfit. Ich habe mega Bock auf den Pod. Wetter hat keine Auswirkungen auf mich.
Sehr gut. Richtiger Profi.
Wie war's?
Richtiger Profi.
Wie war's, Osterfest?
In echt schüttelt er gerade den Kopf und sagt so, nee, ich will nicht.
In echt habe ich gerade einen Waschlappen auf dem Kopf und denke mir so, genau. Björn, übernimm, zack, wie war Ostern?
So ein Bademantel mit Fieberthermometer im Mund. wie war Osterfest? Ultra unspektakulär. Also ich glaube, die unspektakulärsten Ostern meines Lebens. Ostern ist irgendwie so ein Fest, habe ich leider über die Jahre feststellen müssen. Es ist nur geil, wenn Kinder dabei sind.
Ja.
Weil wenn Erwachsene nur da sind, dann ist so, ja, hier ist dein Schoko-Osterhase. Also ich habe zwar für meine Verlobte den Osterhasen oder ein paar Sachen versteckt. Ich habe auch Pakete bekommen von meiner Oma, von meiner Mom. Das war alles cool, aber wenn du nicht dieses Kinderaugenleuchten siehst, genauso wie an Weihnachten, dann ist es mittlerweile einfach lame. Wir hatten so eine Art vorgezogenes Osterfest mit meinen Nichten. Das war ganz schön am Freitag, weil wir die da gesehen haben kurz. Aber abgesehen davon, ich habe einfach durchgearbeitet. Also ich war jeden Tag im Studio, ich habe Videos gemacht und ich habe gar nicht wirklich mich in Osterstimmung leider bringen lassen. Wie war es bei dir?
Ähnlich. Die letzten 2 Wochen, wer unsere Kanäle so ein bisschen verfolgt hat, die waren echt wild. Also vom Output her,
ist da.
Von den Streams her. Deswegen, ne, ich war am Sonntag, war ich auch bei meinen Eltern and that's it. Also mehr auch nicht. Es ist wirklich so, wenn keine Kinder dabei sind und dann dieses Strahlen und dann auch wirklich dieses Suchen und Verstecken. Ja, hier ist dein Osterschokohase, den ich dann auch gleich mal instant vernichtet habe. weil ich mir dann so gedacht habe, Mann, bevor der jetzt hier ewig rumsteht und dann sitze ich die ganze Zeit auf dem Sofa und ich weiß, Mann, in der Küche, da steht er. Und dann.
krass, ich bin ja gar kein Schokoladentyp. Und bei mir, ich habe so viel jetzt bekommen von Oma und von Mom. Und das steht alles noch rum. Ja. Also komm gerne vorbei. Ich habe so viel Kinder-Country hier auch und Kinderriegel und Schokohasen, was du willst, auch einen ganzen Marmorkuchen. Also ich bin in Schokolade gehüllt für die nächsten
Das
Monate.
passt ja dann zu deinem aktuellen Healthy Lifestyle, den du
Ja,
lebst, du.
total. Finde ich richtig gut. Ey, ganz kurz noch zu dem Thema Kinder an Ostern, was auch richtig witzig ist. Und das war nämlich jetzt in diesem Jahr bei mir der Fall. Meine Nichten sind halt relativ jung noch. Und die haben immer so zwischenzeitlich vergessen, was sie eigentlich machen müssen. Also wir haben denen dann gesagt, ihr müsst jetzt den Osterhasen suchen, ne? Und dann fangen die so an und gucken so eine Minute vielleicht so hin und her und laufen mal zu dem Vorhang und dahin. Und dann haben sie es einfach wieder vergessen und sind einfach so spielen gerannt. Und dann haben wir die wieder so ermutigen müssen, so, ey, du wolltest doch den Osterhasen suchen. Und dann war so, ja, stimmt. Und dann sind sie wieder gelaufen. Aber ich glaube, ich hatte es zu schwer versteckt für sie. Aber am Ende haben sie sich dann trotzdem gefreut. War schon alles okay.
Oh, ja, jetzt sind wir aber.
Lass mal in die NBA gehen, oder?
Ich wollte gerade die Überleitung machen. Jetzt sind wir im April angekommen und man kann. Ist es der letzte Monat, in dem wir keinen Playoff-Basketball sehen werden? Ist nicht Ende Mai? Oder ist Ende
Ja,
Mai?
22. Mai. Sorry, 22. Mai geht's, glaube ich, los.
Jo, also von dem her, es ist jetzt wirklich Endspurt. Ich muss auch persönlich sagen, es fühlt sich auch wirklich wie Endspurt an. Es
Ja,
ist.
und Gott sei Dank, ey. Ganz ehrlich, die Saison war schon oder ist schon ein bisschen schwierig, auch mit den ganzen Verletzungen und viele Spiele bedeuten einfach nichts. Sehr viele Spiele sind Blowouts. Ist jetzt nicht so geil bisher gewesen, die Saison, finde ich.
Ja, also zum einen die ganzen Blowouts, auch natürlich aufgrund der Verletzungen. Und jetzt muss man dann auch am Ende schon sagen, fehlen dann doch ein bisschen die Fans, die dich vielleicht dann auch in dem einen oder anderen Spiel tragen, wenn du gerade so 50 Spiele in der Saison gesehen hast und denkst dir so, jetzt, boah, ja, okay, aber dann kommt halt mal Lakers gegen Clippers und dann bist du wieder on fire. Also das
Ja,
Spiel.
weil du die Fans auch mitbekommst, so in der
Genau.
Halle. Boah, das ist ein sehr guter Punkt, das stimmt.
Genau. Übrigens, Kalifornien hat bekannt gegeben, ab 14., 15. April sollen wieder Zuschauer in die Hallen dürfen. Also auch bei
Ah ja.
Clippers, Lakers und Co. Natürlich auch unter, ja, halt, keine Ahnung, wie
Unter
viel
was?
Prozent Auslastung, 10%
Ach
oder
so.
sowas. Aber die NBA, habe ich auch gelesen, will auf jeden Fall Richtung Playoffs pushen, dass schon so 50% wieder in die Hallen dürfen. Das ist
Boah, das
ordentlich.
wäre ziemlich krass, ey. 50%. In Miami gibt es einen Fanblock, da dürfen nur Leute rein mit Vakzin, also nur mit Impfung.
Ja.
Das finde ich irgendwie auch spannend.
Ja, okay, die haben auch letzte Woche, haben die an einem Tag, haben die 3,5 Millionen Impfungen rausgehauen. Habe ich gelesen in den USA. Hab dann auch die Bilder gesehen. Es ist, aber okay, wir wollen ja
Das
das.
nervt mich richtig an den Amis, weil die USA hat die Pandemie so schlecht gehandelt. Wirklich mit Abstand, fast mit Abstand das schlechteste Land auf der ganzen Welt, wie man diese Pandemie hätte handeln können. Aber zack ist der Impfstoff da, ballern die das Zeug raus und ihre Leute sind einfach geimpft. Und bei uns, ich gucke immer, ich habe mir so einen Counter, hab ich mir geholt und der ist gerade bei, warte, einfache Impfungen in Deutschland sind wir gerade bei 12% und
Ja.
vollständig geimpft sind wir bei 5%. Also und das, was du gerade gesagt hast, wurde an einem Tag geimpft in den USA. Wir haben jetzt 4,5 Millionen vollständig Geimpfte und 10,5 Millionen einfach Geimpfte.
Ich habe auch dieses Bild in Washington war das, wie ein Drive-in, eine Schlange, sechs so Impfzelte und dann konntest du dann einfach Fenster runter, Arm raus, zack, Impfung. Also wie so fließbandmäßig. Ja, aber okay, sie riskieren es dann auch höchstwahrscheinlich zu den Playoffs. I don't know. Warten.
Sicherlich. Ich denke, die machen groß auf.
Ich weiß, wann sind denn die NBA Finals? Die müssten dann so
Juli.
Mitte Juli, sowas,
Ja,
je nachdem.
Anfang Juli, glaube ich. Ich glaube, der Schedule ist genau um einen Monat verschoben. Und
Ja.
normalerweise ist ja so Mitte April, Mitte, Ende April Playoff-Start und dann Anfang Juni Finals. Und jetzt ist es so, dass Anfang Juli die Finals sind.
Auf jeden Fall ist es gerade eben C. Also die Trading Deadline ist durch. All-Star Break ist auch vorbei. Jetzt die oberen Platzierungen sind. Ja, okay, im Westen geht's noch. muss man sagen. Also da ist es jetzt echt spannend. Also die Nuggets haben jetzt dann auch so langsam die Chance, mal auf die 3 zu kommen, was dann auch wieder den MVP-Case für Jokic ein bisschen größer macht. Im Osten ist es mega eng, allerdings die ersten 3 sind halt auch, muss man mittlerweile sagen, extrem safe von den Platzierungen her. Und dann, ja, das Play-In wird dann nochmal geil und dann ab Richtung Playoffs, weil dann 72-Spiele-Saison ohne Fans, mit Covid, mit Verletzungen ohne Ende. Du hast schon recht, es war nicht die geilste Saison. Und trotz allem wird heute...
Jetzt haben wir euch richtig Bock auf den Podcast gemacht. Jetzt viel Stunde bei einer... viel Spaß jetzt bei einer Stunde NBA-Unterhaltung.
Mir ist gerade eben auch so aufgefallen, ey, irgendwie ist es so, als wenn wir, keine Ahnung, wir verkaufen ein Produkt und reden so, ja, das Produkt ist eigentlich nicht so geil.
Ja, aber das ist so der typisch deutsche Weg. Weißt du, ein Amerikaner würde dir jetzt sagen, ey, es ist die, sind die letzten 4 Wochen vor den Playoffs, jetzt zählt nochmal alles. Die beiden Conferences so spannend wie noch nie. Und der Deutsche ist halt so, ja, so geil ist gerade nicht. Jetzt sind wir mal ehrlich, geil ist gerade nicht, aber wir ziehen es halt durch.
Ja, so ist es wirklich. Mit was wollen wir reinstarten? Du hast ein Thema, beziehungsweise wir haben ein Thema, was komplett aktuell und fresh ist. Willst du das in die Struktur mit einbauen?
Ich würde sagen, das machen wir jetzt schnell am Anfang. Komm, also wir haben nämlich eigentlich wirklich geile Themen, Leute. Habt ihr auch im Vorspann gehört. Und ein Thema, was ich heute mitgebracht habe, was auch so ein bisschen, und das ist, glaube ich, auch der aktuellen Lage der Saison geschuldet. Es ist so ein großes Thema plötzlich. Du hast es vorhin im Vorgespräch auch zu mir gesagt, ey, Social Media, das sieht aus, als wäre LeBron für Kevin Durant getradet worden, hast du gesagt. Ja. Dabei geht's nur darum, dass Paul Pierce bei ESPN gefeuert wurde. Und der Grund war, und der Grund dafür, warum er gefeuert wurde, ist, weil er live gegangen ist bei einer, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen?
Nee, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe bloß irgendwie einen Livestream gemacht und was ist da passiert?
Okay, also er sitzt mit einer Gruppe von Freunden an einem Pokertisch, ist am Pokerspielen und filmt sich dabei, ist dabei live und das ist eigentlich nicht weiterlich schlimm. Er trinkt und raucht währenddessen, wobei man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste, gerade in NBA-Kreisen, also wie viel Zigarren und wie viel, keine Ahnung, was hat Michael Jordan getrunken und whatever. Aber das Problem ist, dass da auch einige sehr leicht bekleidete Damen rumlaufen, die mehr oder weniger so wirken, als würden sie bezahlt werden von Paul Pierce, dass sie da sind.
Wo kann man den nachgucken, den Stream? Was war das? Insta Live oder was hat er da gemacht?
Insta Live, okay. Ja. Also sie haben was an. Deswegen hat Insta wahrscheinlich sein Profil auch nicht gesperrt. Aber es ist einfach ein ganz merkwürdiger Vibe, weil du siehst in seinen Augen, dass er einfach lost ist. Also der ist halt weg. Der steht unter irgendeiner Substanz, ob jetzt Alkohol oder Weed oder was auch immer. Ist ja egal. Und er redet die ganze Zeit mit diesen Frauen, die ihn anfangen zu massieren. Die eine twerkt am Boden, die nächste reibt sich an der anderen. Und er, das ist auch so witzig, er filmt diese anderen Frauen da und sagt dann immer, Monika, komm zu uns. Siehst du nicht, was du verpasst? Also scheinbar wollte er noch eine Frau dort haben, die anscheinend Monika heißt.
Ja.
Was auch ein bisschen strange, also die ganze Situation ist einfach sehr strange. Das hat auch kein Feeling irgendwie von einem Nachtclub, sondern das ist einfach in seinem Wohnzimmer. Die Lichter sind total hell an. Also das ist richtig trashig eigentlich dort. Und das Interessante ist auch, das war am Tag vom, das war am Geburtstag seines Sohnes. Das ist irgendwie auch ganz weird. Also wieso verbringst du da deinen Tag nicht mit deinem Sohn? Also auch ein bisschen komisch. Ja, und am Ende des Tages, das Video hat halt eben gereicht, weil man Paul Pierce eben in einem Setting gesehen hat, mit dem sich ESPN nicht identifizieren kann oder identifiziert werden möchte und in Verbindung gebracht werden möchte. Und deswegen haben sie ihn jetzt fristlos gefeuert. Ist jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht der größte Verlust, weil Paul Pierce als Analyst ist schon wahnsinnig schlecht. Also es gibt kaum jemand, der schlechtere Takes hat als Paul Pierce bei ESPN.
Es gibt, glaube ich, auch niemanden, der Paul Pierce so wirklich richtig mag, oder? Also
da fragst du gerade den Falschen. Ich halte mich gerade extra zurück und versuche sachlich zu berichten. Aber ja, also Sympathie habe ich definitiv nicht für den Typ. Zwei meiner Lieblingstakes. Zum einen, das war vor ein paar Tagen, da sollte er über das Sixers gegen Spurs Spiel reden und dann fängt er so und es war ein Blowout, ja? Und dann fängt er so an, einen Case zu machen für Embiid, weil Embiid hat da nicht mitgespielt, Embiid war verletzt. Und dann meinte er so, was mir dieses Spiel am meisten gezeigt hat, ist, dass Joel Embiid der absolute MVP ist, weil ohne ihn verlieren die Sixers mit 30. Und dann laufen so die Highlights weiter und irgendwann sagt er, ah nee, wartet, die Sixers haben ja gewonnen. Oh, dann ist Embiid vielleicht doch nicht so der gute MVP-Kandidat. Das war einfach sein Take im Live-Fernsehen. Und der andere, der ist auch so geil, das war vor ein paar Jahren, da wurde er gefragt, wer ist der beste Point Guard in der NBA? Und dann hat er irgendwen genannt, habe ich vergessen. Und dann meinten die Moderatoren halt so, ja, was ist denn mit Steph Curry? Und dann sagt er einfach, Steph Curry ist doch kein Point Guard, Steph Curry ist ein Wing-Player.
Okay, also ja, dann bist Alter, du echt raus, oder?
Alter, auf welchem Planeten?
Was labert der?
Okay. Ich weiß es nicht. Also es ist kein großer Verlust. Und ich habe es deswegen vor allem aufgebracht und lass da ganz kurz drüber reden und dann gehen wir zu unseren normalen Kategorien. Es ist halt interessant, dass jetzt in den letzten paar Wochen drei Spieler oder Ex-Spieler sehr darunter gelitten haben, was sie auf Social Media letztendlich gesagt haben. Also mit Myers Leonard hat es angefangen. Der hat einen Twitch-Stream gemacht, hat in dem Stream eine antisemitische Beleidigung fallen lassen, wurde daraufhin von den Heat sozusagen beurlaubt, wurde dann getradet nach OKC und OKC hat ihn entlassen. Also gewicht, der Typ ist letztendlich aus der Liga jetzt aktuell, hat keinen Arbeitsplatz in der NBA. Der zweite ist Kevin Durant, über den wir auch gleich noch. Ja, oder ich mach's jetzt. Das war mein nervigster NBA-Moment. Diese Interaktion von Kevin Durant und Michael Rappaport. Die haben sich gestritten per DM bei Social Media, bei Instagram, per DM aber. Und Michael Rappaport hat einfach diese Screenshots genommen davon und hat die öffentlich gestellt. Und in den Nachrichten siehst du halt, wie Kevin Durant aufs Übelste diesen Typen beleidigt und wirklich auch homophobe Sachen sagt und einfach Dinge, die nicht aus Kevin Durants Mund kommen sollten, meiner Meinung nach. Und dafür hat die NBA mit 50.000 Euro Strafe belegt oder Dollar Strafe belegt und jetzt eben Paul Pierce, der live geht bei Instagram und dafür seinen Job verliert bei ESPN.
Die drehen momentan alle durch.
Die drehen alle durch. Für dich die Frage, ich weiß nicht, ob wir drüber geredet hatten, Myers Leonard und Kevin Durant, was ist da deine Meinung zu? Wenn du es mitbekommen hast?
Ich habe beides mitbekommen. Bei Myers Leonard habe ich sogar, das habe ich in Stepback bloß als News abgefangen. Ich finde, es ist halt ein Unterschied. Er macht es halt live und bewusst, unbewusst, das sei jetzt mal dahingestellt. Bei KD stört mich eigentlich irgendwie nur so ein bisschen die Geldstrafe. Also zum einen, was Kevin Durant manchmal kommuniziert, egal ob öffentlich oder auch per PN, ist manchmal mehr als nur fragwürdig. Ein Spieler, der einer der besten Basketballspieler überhaupt ist und dann. Also vom Charakter her muss ich auch echt KD manchmal anzweifeln, was der so vom Stapel lässt. Letztendlich muss ich allerdings sagen, ist es gerechtfertigt, dass die NBA für einen privaten Chatverlauf ihn dann feind? Ich weiß nicht, ob ich das letztendlich so, wenn das vielleicht die Franchise noch gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, weil sie dann sagt, hey, pass mal auf, das geht nicht, beachte da irgend. Aber das eine war halt privat und Myers Leonard war halt einfach live. Also so, das. Yeah. Deswegen würde ich das vielleicht so ein bisschen separat betrachten. Beides ist Kacke. Also weder antisemitisch noch homophobe Beleidigungen, Ausdrücke, sonst irgendwas haben. Schon gar nicht, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst. Ja, ich muss einfach sagen, es ist von beiden. Ich bin mal gespannt, ob Myers Leonard noch mal Fuß fest in der NBA. So ein Ding kann auch mal ganz schnell dein Karriereende bedeuten. Also das ist.
Und dann wäre es halt wirklich sehr krass. Also überleg mal, deine NBA-Karriere endet wegen einem Twitch-Stream.
Ja.
Das ist halt, da muss man dann wirklich noch von ganz anderen Perspektiven dann mal auf so eine Situation gucken. Aber ich bin genau bei dir. Das habe ich auch gesagt schon mehrfach. Das eine war privat, das andere war öffentlich. Wenn du bei Twitch sowas vom Stapel lässt, ist deine eigene Schuld. Sorry, so da kann dich auch keiner auffangen. Das ist einfach, ich meine, jeder kennt Schimpfwörter, die nicht in den öffentlichen Gebrauch gehören.
Dass ich das noch sagen muss, das war übrigens ein Schimpfwort, was ich persönlich noch nie gehört habe. Und wenn er mir erzählen will, er wusste nicht, dass das ein Schimpfwort war, was er angeblich gesagt hat, dann fresse ich einen Besen. Also Myers Leonard, ich hab's schon wieder vergessen und wir wollen es auch hier gar nicht erwähnen, aber nur an sich, weil er sich da so ein bisschen hinstellen wollte, als ja, habe ich nicht gewusst.
Ja, also das ist Schwachsinn. Also das Wort ist wirklich nicht im Sprachgebrauch. Also es gibt definitiv andere Wörter, die, wenn du in die Richtung schießen willst, da deutlich gebräuchlicher sind. Aber das Wort ist extrem bekannt durch South Park. Meiner Meinung nach. Also ich kenn's von South Park und da wird es sehr, sehr oft gesagt, halt auf einer satirischen Ebene. Und ich schätze, dass er es auch davon hat, weil ich wüsste nicht, wo sonst dir dieses Wort
Ich habe es noch nie gehört. Also es war wirklich das erste Mal. Ich habe dann erstmal gegoogelt, was es überhaupt bedeutet.
Ja. Aber ja, am Ende des Tages, Myers-Leonard hat's live gesagt, wir beide sind auch ständig live, wir kennen auch Ausdrücke und niemals würde mir sowas über die Lippen gehen.
Ich überlege schon, wenn ich live bin, bei irgendwelchen Arschloch oder sowas, keine Ahnung, überlege ich schon, ob ich sowas überhaupt sage, weil ich halt auch mir denke, ich Vorbild und so.
Ja, also es ist wirklich crazy. Und da, finde ich, gibt's auch keine Entschuldigung. Du hast es gemacht, dafür solltest du gefeiert werden. Dass du dafür jetzt auch deinen Job verloren hast, ist nochmal ein anderes Thema, aber seine Karriere war jetzt auch nicht auf dem goldenen Zweig bisher. Ja. Es war jetzt nicht so, dass er da jedes Spiel gestartet hat für die Heat. Durant-Thema haben wir abgehakt eigentlich. Und Paul Pierce geht eigentlich in die gleiche Kerbe wie Myers-Leonard. Ist halt einfach nur dumm. Und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da sind so viele Leute um ihn herum. Und jetzt mal, also seine Freunde und jetzt mal ein Appell an alle da draußen, gerade an die jungen Männer da draußen, wenn eure Freunde betrunken sind oder sonst irgendwas, lasst die nicht auf Social Media, lasst die nicht live gehen. Also die Leute um den herum kriegen das alle mit. Die kriegen alle mit, dass der live ist. Es gibt jetzt sogar das Gerücht, dass es möglicherweise ein PR-Stunt war, dass er gefeuert werden wollte von ESPN und jetzt einen eigenen Podcast rausbringt und das konnte er als ESPN-Mitarbeiter scheinbar nicht. Das wird jetzt so gemutmaßt, dass das der PR-Stunt wäre. Aber ich sehe das eigentlich nicht. Also ich sehe einfach nur einen Typen, der total, wie sagt man das, total berauscht an diesem Tisch sitzt, die ganze Zeit diese Frauen filmt, mit diesen Frauen auch in einem ekligen Ton redet und währenddessen am Pokerspielen ist. Das sehe ich in dem Video und das ist halt einfach nur dumm. Deswegen, wenn eure Freunde irgendwas machen in die Richtung, dann nehmt ihnen das Handy weg.
Es motiviert mich jetzt, dass wir echt über NBA-Basketball sprechen. von diesen Themen, die so unnötig sind, rüberkommen.
Ja, aber ein Ding habe ich noch dazu, weil mir das eingefallen ist und es geht auch da jetzt hin zu dem, nehmt das Handy weg. Du kennst vielleicht nicht diese Bibi bei YouTube. Bibis Beauty Palace.
Kenn ich.
Eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste deutsche YouTuberin überhaupt. Und die hat einen Podcast und da hat sie erzählt, dass wenn sie mit ihrem Freund, der auch YouTuber ist, also die haben halt ein riesen Following, mehrere Millionen Follower überall, und die haben erzählt, wenn sie feiern gehen, haben sie Party-Handys, damit niemand ihr Handy klauen kann mit Zugang zu den Accounts und dass sie auch nie in der Verlegenheit sind, irgendwas zu posten auf ihren Kanälen, was da nicht hingehört. Und das fand ich einen sehr schlauen Ansatz. Und das meinten die, das haben die schon gemacht Anfang 20. Und das fand ich sehr, sehr vorausschauend. Nicht, dass das jetzt jeder machen sollte oder machen kann, aber das würde dann so ein Livestream von Paul Pierce würde dann halt nicht passieren, wenn er einfach kein Handy hätte oder wenn er ein Handy hätte ohne Instagram drauf.
Ja, aber du mit 50.000 und ich mit 30.000? Also ich hole mir jetzt auch gleich mal ein Party-Handy.
Wenn wir jemals Party machen gehen würden, wenn es überhaupt möglich wäre. Aber wir gehen sowieso nicht in den Club, wir beide.
Aber an sich ist es smart. Weil selbst wenn du einfach nur dein Handy verlieren würdest und fällt in die Hände von der falschen Person, die geht rein und sieht, Bibi Beauty Palace. Ja, nice.
Yeah.
Dann hat die Person einfach alle deine Kontaktdaten, ne? Ja, das.
Ich weiß, das ufert gerade so aus, aber ich finde das Thema einfach so spannend. Es geht bei mir so weit, dass wenn ich manche Sachen mit Aisha bespreche, dass ich unsere beiden Handys nehme und in einen anderen Raum tue. Oder sie macht das. Wenn es wirklich Sachen sind, wo ich mir denke, so, ich will nicht, dass das geleakt wird oder ich will nicht, dass jemals irgendjemand das herausfinden könnte über uns oder über mich. Und dann bringe ich einfach die Handys woanders hin.
Ich weiß,
jetzt habe ich mich geoutet. Jetzt klingt so, als hätte ich so voll die harten Geheimnisse.
Aber ich muss auch, und dann gehen wir wirklich rüber. Ich bin mal mit meinen Eltern und meinem Bruder beim Grillen gesessen und wir haben über Uhren gequatscht. Und mein Bruder hat sich eine neue Uhr gekauft. Und über diese Uhr haben wir gequatscht. Die Handys waren alle auf dem Tisch gelegen und die waren also nicht in Benutzung. Ja. Dann bin ich nach Hause gefahren am Abend. Und was kriege ich als Werbung? Uhr. Diese Uhr. Ah, diese Uhr, nicht irgendeine Uhr, exakt diese Uhr. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das erste Mal, nicht, also muss ich mir vorstellen, wie ich mein Handy wegwerfe, so, wow. Also das fand ich dann auch im ersten Moment, fand ich das nicht so lustig. Also ich find's auch heute noch nicht lustig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist echt wirklich, auch wenn man mal, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr mal zusammenhockt mit irgendjemandem und quatscht über irgendein Thema, auch irgendwie so über was, was ihr vielleicht kaufen wollt, dann habe ich mittlerweile ganz, ganz oft, dass mir das dann als Werbung vorgeschlagen wird. Und ja, also, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist echt nochmal ein anderes Thema. Bei mir geht's immer drum, so nicht, dass irgendwie du aus Versehen doch jetzt live bist irgendwo. Das ist die Paranoia hoch 10 für mich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Snoop Dogg war neulich irgendwie aus Versehen einen Tag lang live, ohne dass er es gecheckt hat. Der hat einfach vergessen, seinen Stream auszumachen und war dann einfach einen Tag lang live. Und wenn da jemand in dieses Studio rein wäre, wo er immer streamt und sich unterhalten hätte oder so, es wäre alles bei Twitch gewesen. Ja. Er hat es nicht gecheckt, keiner hat es ihm gesagt.
Naja, das ist auch bei Snoop Dogg einen Tag live dabei sein. Ich glaube, da sieht man auch Dinge, die.
Alter, da fängt schon.
Da ist nicht nur eine Monika am Start.
Da fängt schon beim Frühstück so an. Aber okay, jetzt lass aber mal in den NBA-Podcast gehen. Ich werde ein paar Zeitstempel auch heute in den Podcast tun, damit ihr nicht euch alle Themen. Also, wenn euch das hier gerade nicht interessiert hat, dann könntet ihr das skippen, werde ich im Intro auch sagen. Aber okay, dann lass reingehen. Womit fangen wir an? Bester Moment, nervigster Moment, all das Zeug, ne?
Sind wir schon bei 28? Alter.
Ja, okay. Wir haben ein richtig langes Intro heute.
Genau, wir starten rein mit bester NBA-Moment. Jetzt sprechen wir einfach doppelter Geschwindigkeit. bester NBA-Moment. Ich mach's ganz kurz. Einige haben mir es auch schon geschrieben, als bekannt wurde, dass Joel Embiid sein Comeback feiern wird. Haben schon gesagt, na Max, da wissen wir schon nächste Woche, was bei dir der beste NBA-Moment ist. Und ja, natürlich für mich einfach cool, dass er wieder am Start ist. Freut mich. MVP-Rennen werde ich auch ganz oft gefragt. Hat er noch eine Chance? Ich sag euch ganz klar, nein. Und ich bin wirklich ein Hardcore-Embiid-Fan. Vor allen Dingen die Sixers werden jetzt auch, er hat ja Timberwolves hat er gespielt, dann war ein Back-to-Back, da hat er gleich wieder eine Pause gemacht. Man wird den jetzt einfach Step-by-Step integrieren. Also wegen Joel Embiid wird. Es ist echt schade, weil ich glaube, der hätte einen verdammt guten Case und eine verdammt gute Chance gehabt, mal wieder als ein Big Man diesen MVP-Award zu gewinnen. Aber jetzt. Aber
nein. Mach dir keine Sorgen, wir haben ja Jokic. Jokic wird das Ding gewinnen, wenn der Rekord passt.
Ich gönn's ihm auch. Ich bin mittlerweile ganz ehrlich, Jokic, wenn der es unter die Top 3 packt, ist auch ein bisschen wild, dass dann auf der 1 und 2 wahrscheinlich die Jazz und die Suns sind, dass du an denen nicht vorbeikommst, weil das hätte ich vor der Saison einfach nicht erwartet, dass da oben die Suns und die Jazz sind. Aber wenn er unter die 3 kommt, hat Jokic es einfach verdient, weil er spielt eine unfassbare Saison. Aber jetzt kack mal auf Jokic. Ich will ja über Embiid reden. Nein, okay. Freue mich, dass er wieder am Start ist. Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig für die Playoffs gegen die Timberwolves. Und ja, ich weiß, dass Karl Anthony Towns Embiid einen Posterize reingedrückt hat. Danke, das ist mir eine Million Leute.
Ich hätte es sonst noch mal erzählt.
Das wäre dein bester NBA-Moment gewesen, oder?
Ja, genau. Nee, ich habe schon drei.
Also ich hab ehrlich gesagt auch mehrere, aber das war so mein, einfach cool, dass er wieder am Start ist.
Okay, also ich habe drei, deswegen halte ich die relativ kurz. Jrue Holiday hat seine Extension unterschrieben bei den Bucks. Finde ich sehr, sehr geil. Einer der Top-Lieblingsspieler von mir in der NBA. Einfach ein Wahnsinns-Defender. Plus ein sehr, sehr guter Typ. Abseits des Feldes gibt eine schöne Story darüber auch, wie er sich von der NBA zurückgezogen hat. Für eine Zeit lang, weil seine Frau, glaube ich, krank war oder Probleme bei der Schwangerschaft hatte. Irgendwas war da. Ja. Und er ist dann einfach zu Hause geblieben, hat sich um sie gekümmert, hat geguckt, dass sie wieder fit ist und ist erst dann zurück zur NBA gekehrt. Also ein Wahnsinns-Charakter. Seine beiden Brüder spielen auch in der NBA. Einfach ein toller Typ so. Und hat jetzt die Extension bei den Bucks unterschrieben, 160 Millionen für 4 Jahre. Davon sind 25 Millionen Bonuszahlungen, die jetzt nicht unbedingt stattfinden müssen oder werden. Aber er kriegt pro Jahr irgendwie seine 30, 32 Millionen. Und dann im letzten Jahr gibt's noch eine Team-Option. Freue mich einfach sehr. Ich finde, er ist ein Wahnsinnsspieler. Und gerade neben Giannis brauchst du Top-Talent. Und es ist schwer, Top-Talent nach Milwaukee zu kriegen. Und das hast du jetzt mit ihm aber geschafft und das freut mich sehr. Der zweite Punkt, 47 Punkte von Giannis gegen die Blazers, war einfach mal wieder eine auch wenn wir ihn nicht als MVP-Kandidat haben, aber einfach mal wieder so eine MVP-Performance, wo du dir dachtest, okay, der Typ ist einfach wirklich Top 3 in der Welt. Also der hat Nurkic und wer auch immer, Covington, der hat die so auseinandergenommen, ey. Und die Blazers Rim Protection existiert auch wirklich nicht. Aber das hat Spaß gemacht. Und für mich, ein paar Leute sehen es kritisch und wir sprechen ja gleich noch drüber, oder möglicherweise sprechen wir heute noch drüber, wenn nicht, verschieben wir es im nächsten Pod. Der Space Jam Trailer wurde released und das hat mir richtig Spaß gemacht. Der kam am Samstag, ich habe direkt eine Nachricht bekommen, ey, hast du den Trailer gesehen, bla bla bla. Ich hatte ihn noch nicht gesehen, bin direkt ins Studio gegangen, obwohl ich frei hatte, dachte mir, nee, das will ich sehen und das will ich auch teilen mit den Leuten. Und ja, mir hat es extrem getaugt und ich hatte Spaß an dem Trailer und wir sprechen später noch im Detail drüber. Aber das waren meine drei besten Momente diese Woche.
Okay, Björn haut einfach mal Momente für die nächsten drei Wochen raus.
Ja, weil ich so oft vergesse, das vorzubereiten. Deswegen dachte ich mir, heute liefere ich mal ab.
Ja, nee, also absolut. Giannis hat übrigens auch, ist der einzige Spieler neben Will Chamberlain, der 45 plus Punkte aufgelegt hat bei 85% aus dem Feld. Bin ich vorhin durch Zufall drüber gestolpert. Die drei
Würfe. Toll, Max, das war meine History Corner. Jetzt hast du meine History Corner gespoilert.
Das ist auch die drei Würfe, die er daneben gesetzt hat. Das waren halt auch noch drei Dreier. 100% aus dem Zweierbereich. Ja. Also, ich würde schon sagen, dass er ein MVP-Kandidat bei uns immer war. Wir strugglen bloß so ein bisschen das dritte Mal in Folge. Ich glaube, Jokic wird gleich die Nase vorne haben, wenn es jetzt so weiterläuft wie gerade eben.
Man muss halt sagen, dass Denver jetzt gerade auch diesen Schub bekommt, den du oft brauchst am Ende des Jahres. Du brauchst dieses, dass die Leute plötzlich so ein bisschen wachgerüttelt werden und sagen, oh stimmt, die sind ja krass. Und für den gemeinen NBA-Fan, der hat jetzt die letzten Monate auf die NBA geguckt und hat nicht wirklich viel von den Nuggets gehört oder immer nur gesehen, oh, die Nuggets stehen aber schlecht. Und jetzt machen sie aber gerade diesen Run eben auf den dritten und bald vielleicht zweiten Platz. Und wenn sie das eben erreicht haben, dann hat er halt dieses Momentum jetzt im letzten Monat und man redet eh schon das ganze Jahr über ihn als Kandidat, nur er hat halt den Rekord nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was Giannis ganz groß fehlen wird, weil es gibt kein Narrativ für die Bucks. Die müssten jetzt gefühlt den ganzen Monat ungeschlagen gehen. Und selbst dann wäre halt so, ja toll, die Bucks haben wieder viele Saisonspiele gewonnen. Was gibt's Neues? Das ist halt nichts, was die Voter abholt. Und da kann man jetzt dann drüber streiten. Oh, die Voter, die sollen einfach nach der Leistung voten. Ja, aber es gibt sowas wie Voters Fatigue. So, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr für einen Spieler zu voten. Und das, glaube ich, passiert dieses Jahr bei Giannis. Und ich finde auch wirklich, dass es Jokic verdient hat.
Und jetzt ist der Fokus auch gerade noch so richtig auf den Nuggets wegen Aaron Gordon. Und genau. Jeder sagt, das ist so das fehlende Piece. Die haben gerade eben einen richtig guten Lauf. Ja, er hat schon
momentan. Das meine ich. Also dieses Excitement ist gerade da. Du, wenn du mich fragst, welches Team gucke ich gerade am liebsten in der NBA, dann sind es die Nuggets. Weil die einfach am meisten Bock machen gerade.
Absolut. Okay, drei NBA-Momente von Björn für euch. Nervigster hatte ich in der letzten Woche jetzt nicht zwangsläufig einen, das einzige, aber da muss ich mir selber an die Nase packen, und zwar, vielleicht hat der eine oder andere von euch March Madness ein bisschen mitverfolgt und Final Four UCLA gegen Gonzaga, und ich bin normalerweise, war ich jetzt nicht so, dass ich bei der March Madness mega aufpassen musste, dass ich da gespoilert werde, weil es jetzt nicht so prominent war, aber an dem Morgen habe ich halt den bitterbösen Fehler gemacht, Social Media aufzumachen, und es war halt Overtime, Buzzer Beater von Sachs. Und da hat selbst LeBron James drüber getwittert. Insta war voll davon. Und dann wurde ich leider gespoilert. Ein bisschen ätzend. Ich habe mir nie die ganzen Spiele angeguckt, aber ich habe ja immer Reactions gemacht. Und das waren auch wirklich Reactions, ohne dass ich das Ergebnis wusste. Und da in dem Moment habe ich es leider, ja, konnte ich ja nicht wissen, dass sie eins der größten March Madness Games aller Zeiten abreißen. Und da wurde ich dann leider gespoilert. Übrigens für euch, es ist brutal. Gonzaga geht ins Finale und mit 31-0 und verliert tatsächlich gestern Nacht, verliert dann das entscheidende Spiel, ist auch so absolut bitter, Sachs auch mit Tränen, Gonzaga natürlich, aber ja, das ist halt die March Madness, du kannst bis zum letzten Spiel kein einziges Spiel verlieren und dann im letzten, aber ja, es war nicht wirklich ein nerviger NBA-Moment, aber man kennt es einfach, dann wirst du gespoilert und denkst dir so, nein!
Ja, ja. Sag dir, so fühlen sich gerade alle Zuhörer. Weil nachdem du jetzt gespoilert wurdest für die March Madness, hast du dir gedacht, ja komm, dann spoilere ich jetzt alle anderen auch.
Ach so,
du hast gar keine Spoilerwarnung gemacht für das Finale jetzt. Das war doch erst gestern Nacht, oder?
Das war, ja, für die Patronen wird's wahrscheinlich eng. Für die Patronen wird's eng. Ja, Leute, ja. Sorry, das ist, dann müsst ihr.
Dann dürft ihr keinen NBA-Podcast hören, wenn ihr nicht über das College-Finale gespoilert werden wollt.
Ich glaube, da, also sollte ich jetzt wirklich jemanden gespoilert haben, dann tut es mir von Herzen leid. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid.
ich mach ins Intro später einen Disclaimer, dass das kurz Thema ist, dann ist es nicht so schlimm. Okay, mein nervigster NBA-Moment, nachdem ich gerade so abgeliefert habe, liefere ich jetzt gar nicht ab. Und zwar ist es eigentlich für mich nur nochmal der KD gegen Rappaport-Moment. Weil ich, wie du es auch vorhin gesagt hast, einfach charakterlich nicht verstehe. Also ich verstehe es beim Kevin Durant-Charakter nicht, wie man noch so reden kann mit Anfang 30. Als gestandener Mann, als Typ, der einfach so viel erreicht hat im Leben. Wieso begibst du dich auf so ein Niveau? Also das meinte ich ja auch vorhin, so wir beide kennen natürlich auch jeden Ausdruck, den es auf der Welt gibt und natürlich könnten wir auch jemand beleidigen und man beleidigt manchmal auch jemand aus Spaß oder so, aber selbst da muss ich mittlerweile sagen, also ich habe Freunde, mit denen ich früher so geschrieben habe und ich mache das einfach nicht mehr. Ich schreibe sowas nicht mehr, weil ich mir immer denke, ey, wenn das jemand sehen würde, der würde denken, ich bin so ein ignoranter Idiot und auch vollkommen zu Recht würde der das denken. Also lass ich es einfach. Und ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, wie du mit deinem öffentlichen Profil, mit deinem freigegebenen Profil, wie heißt es, verified, mit deinem bestätigten Profil bei Instagram, da solche Sätze vom Stapel lassen kannst. Das heißt, es ist einfach kindisch. So, das machen Leute irgendwie, die unter 20 sind, habe ich das Gefühl. Und da sollte Kevin Durant deutlich weiter sein in seinem Leben.
Ich habe mich auch gefragt, hat er denn nichts anderes zu tun? Du bist Multimillionär.
Das ist die Frage, ja.
Du bist bei den Nets, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist irgendwie, ja, also wie so ein YouTuber, der, keine Ahnung.
Wie so ein YouTuber, der irgendwann abstürzt.
Ja, also ich muss auch sagen, also ich berichte ja wirklich viel auf Insta über alle möglichen Dinge, aber über diese ganzen Feind-Sachen und Skandale und whatever habe ich einfach keinen Bock, weil mich das tatsächlich auch echt nervt. Also jedes Mal, wenn ich Insta aufmache und jeden Tag ist gerade gefühlt irgendeine andere. Sieh mal, selbst bei dem Wort Scheiße überlege ich gerade, ob es jetzt so cool ist, es zu nennen, und die anderen schmeißen einfach mit irgendwelchen Worten um sich, die kein Mensch braucht. Also ja, kann ich dich absolut nachvollziehen, dass das einfach nur nervt. Okay, Spieler der Woche. Ich wollte schon vorhin, aber ich habe dann gedacht, ich warte doch, weil du es gerade eben gesagt hast. Jrue Holiday, Max Extension. Es wurde gefragt, ist es zu viel Kohle? Nein, ist es einfach nicht. Es ist einfach einer der besten Two-Way-Player, die wir in der Liga haben. Es ist ein super Locker-Room-Guy für die Bucks. Wir haben es ja damals schon auch bei Rudy Gobert gesagt und dann ist es bei ihm sowieso erst so alternativlos, weil Jrue Holiday brauchst du einfach in den nächsten Jahren als Playmaker. Sein Shooting ist gerade eben auch richtig on point. Er hat in den letzten Spielen abgeliefert. 33, 22, 28, 24. Er ist jetzt schon so ein Eckpfeiler und auch für die Playoffs wird er ganz wichtig. Ich bin gespannt auf seine Playoff-Performance generell von den Bucks, weil immer, wenn ich mir die Bucks so angucke, dann denke ich mir so, warten wir die Playoffs ab, wie es da läuft. Das war ja bisher auch immer so ein bisschen Coaching-Problem, auch von Mike Budenholz. Und dann die Offense war dann oft zu eindimensional, auch aufgrund von Giannis. Aber ich glaube, dass Jrue Holiday jemand ist, der sowohl einfach auch defensiv und offensiv nochmal ganz andere Mittel und Wege finden kann, um auch zum Scoring zu kommen. Auch sein Pick-and-Roll momentan. Der ein oder andere Dreier ist jetzt nicht so krass und schnell wie von Dame, aber sieht nice aus und er trifft auch gerade eben from downtown. Er ist effizient ohne Ende aus dem Feld, hat eine super Shot Selection und für mich sind diese 160 Millionen und diese 160 Millionen sind ja, wie du gesagt hast, bloß mit Boni. Also absolut top. Freut mich für ihn, freut mich auch für die Bucks, weil jetzt hat man einfach mit Middleton, Holiday und Giannis hat man drei Eckpfeiler. Natürlich kann man diskutieren, Middleton. Wie gesagt, die Playoffs sind immer so ein bisschen das Problem. Da will ich auch gar nicht Giannis rausnehmen. Die Bucks müssen in den Playoffs halt auch echt einfach mal als Team zeigen, dass sie das, was sie in der Regular Season stellenweise offensiv und defensiv aufs Parkett zaubern, dann auch in den Playoffs über eine 7-Spiele-Serie abliefern können. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich anbringen kann.
Okay, dann mache ich es kurz. Mein Spieler der Woche ist ebenfalls Drew. Also
Ja.
ich hatte jetzt keine Lust mehr, einen anderen rauszunehmen, weil es wäre sowieso meiner gewesen. Du hast den Case dafür gemacht. Gerade sein Shooting ist wahnsinnig gut, über die Saison auch 39%. Und er ist einfach ja der stärkste Typ, den du anziehen konntest jetzt in Milwaukee. Das ist leider einfach so. Es gibt Gründe, warum Teams wie Cleveland oder Milwaukee einfach immer jahrelang super wack sind, weil selbst wenn da fähiges Management sitzt, überzeugt man den NBA-Spieler, dass er doch bitte in Milwaukee spielen soll für die nächsten 5 Jahre und nicht in
Schwierig.
Miami oder wo auch sonst immer. New York, LA, San Francisco. Es gibt so viele geile NBA-Städte und da zählt halt Milwaukee, Minnesota. Solche Dinger zählen da halt nicht dazu. Und dann hast du mit Jrue Holiday einfach jemand gefunden, der in das System passt, der, wie du gesagt hast, menschlich als Locker-Room-Guy einfach wahnsinnig gut reinpasst und der auch wirklich verteidigen kann. Und das ist das Entscheidende, finde ich, auch bei den Bucks. Sie brauchen immer Offense und Defense. Und er liefert dir einfach beides. Also ich finde, ein viel besseres Signing hättest du nicht machen können.
So easy kann es manchmal sein. Spieler der
Ja.
Woche bei uns beiden. Holiday. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Hauptthema des Pods. Wir haben.
Nach einer Stunde gefühlt. Wie lange sind wir jetzt schon? 40 Minuten, ey.
Ja. Wir haben jetzt 2 Wochen, haben wir es uns vorgenommen, über die Boston Celtics zu quatschen. Ein Team, was jetzt gerade eben auf Platz 8 steht, 25-25. Man war super lange ein Under-50-Team, also mehr Niederlagen als Siege. Ganz kurz für euch einfach nur zur Einordnung. Offensivrating ist man gerade eben Platz 12 mit 113,4. Defensivrating ist man auf Platz 17 mit 111,7. Und die Frage, die ja in den letzten Wochen dich vielleicht auch das ein oder andere Mal erreicht hat, muss man sich Sorgen machen um die Boston Celtics? Weil auf Platz 8, da so mittendrinnen, zwischen den ganzen Play-In-Kandidaten, dann denkt man sich so, Jaylen Brown, Jason Tatum, also Kemba Walker, Marcus Smart, was habt ihr da unten eigentlich zu suchen? Ne? Und ich bin jetzt gleich mal gespannt, was für Ansichten wir haben. Wir haben uns vorbereitet und jetzt erstmal die Frage an dich. Muss man sich Sorgen machen um die Boston Celtics? Oder sagst du, calm down, es gibt Gründe, warum man da unten steht?
Ja, gut, also es gibt auf jeden Fall die Gründe. Also sie hatten mit Covid zu kämpfen, sie haben mit Verletzungen zu kämpfen. Kemba Walker hat, glaube ich, 15 Spiele verpasst, Tristan Thompson hat Spiele verpasst, Marcus Smart hat Spiele verpasst. Das ist natürlich nicht besonders gut, wenn so wichtige Spieler mehrere Wochen raus sind. Dann, das wissen wir aber schon länger, die Celtics sind einfach eine Mannschaft, die nach der Starting Five relativ dünn ist. Also die Celtics Bank macht seit ein paar Jahren schon Sorgen. Man hat, und das haben wir, glaube ich weiß nicht, ob wir beide das privat besprochen haben oder wo ich das schon mit jemand besprochen habe, aber man hat den Verlust von Gordon Hayward, glaube ich, nicht besonders gut kompensiert, beziehungsweise nicht dran gedacht, wie wichtig er tatsächlich war, oder als Fans hat man nicht dran gedacht, das Team wusste es vielleicht, weil der Typ war halt doch immer gut für Punkte, für Playmaking, war ein großer Body, konnte verteidigen, konnte rebounden. Das waren alles Punkte, die einfach weg sind. Also das wurde ja nicht kompensiert mit irgendwie einem anderen Spieler von dem Kaliber, sondern es ist einfach weg, Gordon Hayward. Und das, glaube ich, hat ihnen geschadet. Also es gibt schon Gründe, einfach so, warum die Celtics nicht so gut dastehen wie letztes Jahr. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Celtics sind eine Mannschaft, die viele Probleme hat und die sie aus irgendeinem Grund nicht so wirklich lösen wollen. Und mein größter Kritikpunkt, nachdem ich jetzt ein paar Spiele geguckt habe und mir auch viel Artikel durchgelesen habe, wo das nochmal aufgearbeitet wurde, die bewegen den Ball nicht. Die
Ja.
bewegen einfach den Ball nicht. Die sind, was die Assists angeht, einfach in dem unteren Rang der NBA. Und wenn du ein bisschen nerdiger reingehst und guckst, wo sie im vierten Viertel stehen, im vierten Viertel, die Assists in dieser Saison, sind sie Platz 29. Und selbst wenn du sagst, ja, okay, sie passen den Ball, aber der andere trifft dann den Wurf nicht. Nein, weil selbst bei potenziellen Assists, wo ich nicht mal wusste, dass das ein Stat ist, also Shoutout an den Typen, der den Artikel geschrieben hat, 29, wieder Platz 29 bei potenziellen Assists. Das heißt, die machen einfach viel zu viel Isolation Ball und die anderen 4 schauen zu. Und wenn du dich erinnerst, letztes Jahr in den Playoffs haben wir das so oft gesagt, wenn wir die Spiele von denen analysiert haben, warum sie verlieren, die können nicht in der Crunch-Time performen. Die haben drei herausragende Scorer mit Jaylen Brown, Tatum und hier Kemba Walker. Aber jeder von denen macht im vierten Viertel nur noch sein Ding und es ist so abwechselnd, ja komm, mach du, ja komm, mach du, ja komm, mach du. Das ist so ein bisschen die Clippers-Krankheit auch.
Ja.
Die sind mittlerweile die Baby-Clippers geworden, weil sie haben niemand, der den Ball verteilt. Und ich bin jetzt mal auf dein Statement gespannt am Anfang, aber das ist für mich wirklich das größte Problem. Sie bewegen den Ball zu wenig und sie haben eine zu dünne Bank. Aber ansonsten, und das habe ich noch nicht gesagt, sie sind ja an sich einfach nur ein Durchschnittsteam in der NBA. Es ist halt einfach nur, dass sie die letzten Jahre deutlich besser waren, aber sie haben einen 500-Record. Sie sind Platz 7. Sie sind ein Spiel hinter den Hornets, 2 Spiele hinter den Heat. Also ist jetzt nicht so, dass sie im Tabellenkeller hocken, aber sie sind halt weit davon entfernt, mit den Top-Contendern im Osten sich messen zu können.
Ich denke dann auch immer gleich so ein bisschen an die Playoffs. Also mich würde es jetzt schon krass wundern, wenn sie die Playoffs verpassen würden. Du hast es gerade eben angesprochen, im Endeffekt muss man auch bloß 3 oder 4 Spiele gewinnen und alle, die über den Celtics sind, müssen verlieren, dann bist du plötzlich mal schnell auf Platz 4. Also der Osten ist halt auch extrem eng. Tatum und Brown müssen einfach für mich in gewisser Art und Weise dieses Jahr viel zu viel Last schultern. Du hast es angesprochen, kann man ja auch ganz gut immer nachgucken. Und da war ich schon erstaunt und auch geschockt, wie viele Würfe mittlerweile unassisted, selbst kreiert werden müssen von den beiden. Die müssen am besten jeden Abend 30 plus scoren. Beide müssen noch viel mehr selbst kreieren als in der letzten Saison. Dann sind sie zudem, sind sie noch die beiden besten Verteidiger für mich persönlich in diesem Team. Also besonders Jaylen Brown. Und die beiden sind halt einfach auch noch jung. Ich glaube, das ist auch gerade eben, warum die jetzt nicht den Megasprung gemacht haben. Sie haben sich, glaube ich, so um 3 Punkte im Schnitt haben sich beide gesteigert. Aber die müssen einfach so viele Aufgaben gleichzeitig übernehmen. Und Kemba ist gerade, also Kemba ist jetzt halt nicht wirklich der begnadetste Playmaker und ist gerade eben auch mehr damit beschäftigt, selber mal sein Scoring aufs Parkett zu kriegen, als dass er dann letztendlich auch die Ruhe und Gelassenheit hat, zu sagen, mein Scoring kommt von alleine. Ich kann mal gucken, wie ich Jaylen Brown, Jason Tatum und die anderen einsetze. Und Kemba ist einfach noch so krass damit mit sich selber beschäftigt, überhaupt mal effizient zu scoren. Also aus der tiefen Midrange funktioniert das noch einigermaßen. Aber er kommt viel weniger zum Korb, ist berechenbarer. Mir gefällt die Saison von Kemba Walker überhaupt nicht, besonders wenn ich an den Vertrag denke. Aber so Jaylen Brown und Jason Tatum, und die beiden will ich dann irgendwie sogar ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie einfach zu viel machen müssen. Also das ist einfach schon, wenn du in der Offense am besten wirklich Scoring, ich habe es gerade eben angesprochen, jeden Abend 25-30, dann, wenn Kemba nicht am Start ist, musst du das Playmaking übernehmen. Wen hast du denn als Alternative? Niemand großartigen, wo du sagst, krass. Ja, also ich muss schon sagen, schwierige Situation. Ich will natürlich auch nicht verschweigen, dass man unglaublich viele Verletzungssorgen. Ogele hatte, glaube ich, Hüftprobleme. Dann Robert Williams hatte jetzt Erkältungssymptome, war auch wieder ein bisschen raus, was übrigens derzeit aktuell häufig vorkommt, weil nach der Covid-Impfung ist es anscheinend so eine der Symptome, die relativ schnell auftreten, dass du so ein paar Tage quasi so Erkältungssymptome hast. Mhm. Und dann werden die Spieler einfach so 2-3 Tage rausgenommen. Tristan Thompson ist seit 4 Wochen raus. Da weiß man nicht so wirklich, was los ist. Also entweder hatte er Covid oder...
Also es steht bei Basketball Reference, steht immer noch irgendwie Health Protocol.
Ja.
Also scheint mit Covid zusammenzuhängen. Weiß nicht genau, was da der Stand der Dinge ist. Ja, ich würde dir ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, es wird irgendwie zu viel erwartet von Tatum und Brown. Ich habe das Gefühl, also gerade bei Tatum, vielleicht hat er auch nochmal eine andere Sicht darauf und vielleicht ist es auch Quatsch zu sagen, er soll den Ball öfter abspielen, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade Tatum in der Crunch-Time sehr berechenbar ist. Er ist halt so gut, dass es meistens keinen Unterschied macht und dass er hatte auch gegen New Orleans, hat er einen wahnsinnig krassen Dreier in der Crunch-Time, aber der passt nie den Ball. Wirklich nie. Und ich verstehe das schon. Du bist der Go-To-Guy deines Teams. So, natürlich passt du den Ball jetzt nicht unbedingt bei jeder Possession. Aber ich habe das Gefühl, der Typ ist wirklich, okay, Jaylen, lauf du die ISO. Okay, jetzt laufe ich die ISO. Oh, jetzt spielt Kemba irgendwas. Ja, okay, ich gehe in die Ecke und warte. Also da ist kein Movement irgendwie. Und das tut mir jetzt
voll leid. Aber sind da nicht alle schuld? Ich finde irgendwie, da sind alle so ein bisschen schuld. Auch Brad Stevens. Ich finde so alles, was so mit Setplays und Lauf- und Off-Ball-Movement zu tun hat, sind die Celtics so viel schlechter geworden, ne?
Ja, also gut, über Brad Stevens ist dann nochmal eine andere Diskussion, weil da können wir sicherlich auch ansetzen. Es ist nämlich schon auffällig, dass sie eben in der Crunch-Time nur diese ISOs laufen und
Ja.
ganz, ganz wenig für andere Spieler überhaupt Plays gelaufen werden. Warum denn? Du hast eigentlich gute Passer auf dem Feld. Also jetzt nicht die Passer vor dem Herrn, hast du ja schon gesagt, mit Kemba, aber die können schon den Ball bewegen. Das sind ja intelligente Basketballspieler wenigstens, die du auf dem Feld hast in der Crunch-Time. Das ist schon auffällig. Machen wir es mal anhand von Zahlen fest. Also ich habe mal geguckt, für mich die drei beunruhigendsten Statistiken sind die folgenden. Einmal die Rebounds, da sind sie nämlich auf Platz 18. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil sie einfach im Durchschnitt sehr klein sind. Gerade ihre Big Guys, die sind alle nur so 2 Meter drei, 2 Meter sechs, damit holst du halt keine Rebounds. Dann Thema Freiwürfe an die Linie kommen. Ganz großes Thema, sind sie nur Nummer 22. Das muss auch besser werden. Und das, ja, oder da können wir gleich drauf kommen. Und der letzte Punkt, die Assists. Da sind wir wieder Platz 23 in der NBA. Damit wirst du es nicht nach oben schaffen. I'm sorry. Außer du hast Isolation Scorer wie James Harden und Kyrie Irving. Weißt du, dann kannst du das machen. Und das habe ich mir auch notiert. Die sind halt einfach wirklich eine Liga unter Brooklyn, Philly und den Bucks, weil ihre Stars keine Superstars sind. Und du
Kritik
hast
an
es.
Tatum und Jaylen Brown.
Ja, nein, aber du sagst es ja auch, sie sind natürlich noch jung. So, das darf man nie vergessen. Die beiden sind extrem jung. Jason Tatum ist immer noch 19 Jahre alt. Da gibt es diesen Running Gag im Internet, weil man halt immer sagt, boah, Tatum ist so jung, der ist immer noch 19. Ist er natürlich nicht, ist schon ein paar Jahre älter jetzt mittlerweile, aber trotzdem, die beiden sind sehr jung. Tatum hat eben einen sehr harten Verlauf von Covid gehabt. Das darf man jetzt auch nicht außen vor lassen. Der meinte lange Zeit, er hat immer noch Atemprobleme, gerade in dem engen Spiel. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Aber wenn ich mir den Osten angucke, dann stehen die Celtics eigentlich genau da, wo ich die Celtics gerne hätte. Weil sie sind nicht besser als Brooklyn, Philly und die Bucks, das ist logisch. Sie sind eigentlich aktuell nicht stärker als Miami, weil Miami hat sich so gut verstärkt. Und Miami ist einfach ein sehr tiefes Team im Vergleich zu Boston. Und das einzige Team, was vor ihnen steht, was ich da eigentlich nicht sehe, ist Atlanta. Und Atlanta steht da nur, weil sie 12 aus den letzten 16 gewonnen haben. Weil sie jetzt einen neuen Coach haben und dem Alten so richtig eins reindrücken wollen, so, ey, es lag nur an dir mäßig.
Ja.
Aber abgesehen davon finde ich, dass die Celtics eigentlich da stehen, wo sie hingehören. Sie sind ein Durchschnittsteam in der NBA. Und mehr halt gerade nicht. Sie haben Star-Talent, was überdurchschnittlich ist, aber sie haben keine Mannschaft, die das Ganze zu einem vernünftigen Team macht.
Ich glaube auch, dass man zu lange gewartet hat, um letztendlich zu sagen, wir setzen jetzt mal auf Robert Williams. Das ist auch so ein Punkt. Also für mich persönlich hat man jetzt zweimal hintereinander starten können.
Headline, Max wollte Theis immer aus Boston raushaben.
Nee, ich hätte einfach, also ich glaube jetzt gerade eben die Starting Five, mit der man jetzt zweimal konnte man starten mit Kemba, Smart, Brown, Tatum und Robert Williams auch in der Starting Five und hat diese beiden Spiele auch gewonnen. Man muss sagen, man gewinnt die Spiele echt nicht souverän. Also auch gegen die Hornets, wie man da wieder reingestartet ist, die mit eins, ich glaube eins
Ja,
von zehn,
ich hab's gesehen.
man lebt. Und das finde ich immer so den schlimmsten Satz, den man von dem Team sagen kann. Man lebt, wie heißt es nochmal? Man lebt und stirbt mit dem Dreier,
Mit dem
so ein
Dreier,
bisschen. Und das ist einfach, das ist so ein Paradebeispiel von, man ist offensiv einfach nicht kreativ genug. Du hast gerade eben angesprochen, man kommt viel zu selten an die Freiwurflinie, wo ich auch gleich wieder zu Kemba kommen kann, der einfach viel zu wenig zum Korb kommt, wird viel zu oft geblockt, viel weniger Fouls zieht, generell auf der anderen Seite in der Defense, man lässt den Gegner viel zu oft und leicht zum Korb kommen. Man hat viele Pull-up-Jumper sind wirklich spät auf der Shot Clock, aus der Isolation raus. Man hat zu
Und
wenig auf
contested.
und contested.
Das regt mich immer richtig auf.
Und ja, und bei Kemba ist natürlich auch so 50% seiner Würfe sind Dreier. Sorry, dass ich nochmal ein bisschen bei ihm bleiben muss. Und dafür sind seine Quoten einfach zu schlecht. Also das. Jetzt habe ich es natürlich gerade nicht offen. Was
Nee,
wirft ein Camber? Knapp über 30, oder?
ich hab's im Kopf. Also er wirft aus hier.
34,9. Ja.
Genau, das sieht fast okay aus. Das Problem ist die Feldwurfquote, die ist, glaube ich, bei 39 oder bei 40, ne?
Ja.
Ja, und das ist auch der Grund, warum er so viele Dreier nimmt, weil er einfach weiß, aus dem Feld score ich nicht.
Er kommt nicht mehr durch. Er kommt
Nee,
einfach nicht mehr in die Paint.
er hatte auch zu viele Verletzungen immer wieder am Knie. Ich glaube einfach, dass er kann das einfach nicht mehr abrufen. Er hat diese Explosivität nicht mehr. Er überrascht seine Gegenspieler nicht mehr. Kemba ist ja wirklich ein unterdurchschnittlich kleiner Spieler in der NBA. Und auch selbst für die Guards ist Kemba klein. Und da musst du schon unfassbar flink sein und super explosiv, damit du da in irgendeiner Weise deine Punkte in der Zone machst gegen die Bigs. Und das kann er einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr von seinem Körper her.
Ja. Also um die Frage noch, um nochmal... In der Uni hätte man gesagt, verlier nicht deinen roten Faden. ob man sich Sorgen machen muss. Irgendwie finde ich schon. Denn dieses Team, glaube ich, in der Struktur wird den Erwartungen nicht gerecht, die man sich selber auferlegt. Und die Erwartungen sind irgendwo Playoffs, zweite Runde, im besten Fall von den Fans sogar Conference Finals. Das kannst du in den nächsten Jahren vergessen. Also gegen diese,
ich kann mir wieder vorstellen. Dieses Jahr auf jeden Fall. Vielleicht können sie sich irgendwie im Sommer verstärken.
Man müsste ehrlicherweise, so hart es klingen mag, den Vertrag von Kemba loswerden. Ein Playmaker, also jemand, der nicht so abhängig ist vom Shooting, auf den großen Positionen. Jetzt mal gucken mit Robert Williams. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Rohdiamant. Tristan Thompson ist eigentlich auch jemand, der ganz gut reinpasst, weil jemand, der jetzt nicht großartig für sein Scoring bekannt ist, aber Rebounds abgreifen kann, den Daniel Theis, ja okay, darüber haben wir schon genügend gequatscht, Daniel Theis hätte ich einfach nicht abgegeben. Wagner war sogar einmal Starter. Da war die Situation so wild bei den Celtics mit Covid, mit Verletzungen, mit Erkrankungen, dass Wagner, das ist dann immer so geil, wenn ich dann so sage, ja, Wagner wird wahrscheinlich nicht so viele Minuten sehen bei den Boston Celtics.
Ja, das war bei mir auch so, ja.
Und dann startet der, aber ja, also ich muss sagen, dann Fournier hat man sich jetzt dazu geholt, du hast vorhin gesagt, Gordon Hayward konnte man nicht so. Ich glaube, das war so ein bisschen der Move, um zu sagen, wir versuchen jetzt das Scoring, was wir durch Gordon Hayward verloren haben, durch Fournier wieder reinzuholen. Der startet dann natürlich auch gleich 0 von 10. Da sind natürlich dann auch 0 von 10 aus dem Feld getroffen im ersten Spiel. War dann aber im letzten Spiel gegen die Hornets, hat er echt gut ausgesehen. Aber es hat trotzdem.
Ich finde auch, der hat sich jetzt schon gemacht, hat 4 Spiele gemacht, 11 Punkte im Schnitt, trifft den Dreier gut. Also der ist halt ein guter Scorer für sie von der Bank.
Ist halt scheiße, wenn du dann halt kommst und hast dein Debüt und dann
ja,
0 von
natürlich.
Und dann stehen die Celtics sowieso immer so ein bisschen in der Kritik für die Trades, die sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Um das Ganze abzuschließen, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man in diesen Playoffs was reißt. Ich weiß auch nicht, ob man in der Kombination, wie man gerade eben aufläuft, Jason Tatum und Jaylen Brown ein bisschen in der Entwicklung hindert, ob die beiden sich vielleicht auch nicht selber, du hast gerade angesprochen, Tatum, dass er einfach vielleicht auch zu egoistischen Basketball spielt. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden eigentlich auch in der Playmaker-Rolle in Anführungsstrichen viel besser spielen könnten, wenn die beiden sich auch mal mehr bewegen würden. Wenn generell das ganze Celtics-Team einfach mal Off-Ball sich mehr bewegt. Aber du hast es wirklich so Hot-Potato-mäßig. Einer hat den Ball in der Hand. Ah, ich komme in der Isolation nicht durch. Dann gebe ich den Ball weiter zum Nächsten. Der ist in der Isolation. Ah, der kommt auch nicht durch. Ja, fuck, jetzt haben wir noch 6 Sekunden auf der Shot-Clock. Ja, jetzt gebe ich den Ball nochmal weiter. Und dann steht Jason Tatum da mit 6 Sekunden, 4 Sekunden auf der Shot-Clock und nimmt dann einen Contested-Shot. Ja, das ist einfach nur Bad Offense.
Ja, das hat Jaylen Brown selbst gesagt. Also Jaylen Brown hat nach einem Spiel gesagt, er versteht gar nicht, warum sie sich so wenig bewegen. Ja. Also da scheint es ja ein paar Probleme zu geben, auch was Coaching angeht und so weiter. Ich würde dir nochmal widersprechen. Und zwar würde ich sagen, dass die Erwartungen an die Celtics eigentlich nicht mehr besonders hoch sind. Ich habe das Gefühl, dass die meisten NBA-Fans sie jetzt schon abgeschrieben haben für die Saison. Weil, wie du gesagt hast, Man hofft oder man denkt bei den Celtics eigentlich immer, ja, okay, die sind Top-Contender und die sind zweite Runde safe. Aber ganz ehrlich, dieses Jahr sehe ich das nicht. Wenn die eins der Top-Teams in der ersten Runde haben, das Top-Team klatscht die weg. 4-1, sage ich. Also da passiert nicht viel, weil die haben letztes Jahr schon gegen Miami nicht gewinnen können und Miami war nicht so stark wie die Teams heute. Und das hat einfach auch deswegen funktioniert, weil die Celtics nie wussten, wie sie ein Game closen können, weil sie den Ball nicht gepasst haben und weil sie viele contested Würfe genommen haben. Und, das hast du auch schon gesagt, wichtiger Punkt, Thema Rim Protection. Das ist das Nächste, was dir halt einfach passiert, wenn du viele, in Anführungszeichen, kleine Bigs hast. Dann bist du natürlich super wendig, aber wenn du das nicht benutzt vorne in der Offense, um viel Movement zu kreieren, ja, dann tut es dir natürlich hinten doppelt so weh, dass du da die ganze Zeit einen reingedrückt bekommst in der Zone. Und das ist ja ein weiteres Problem. Also ich sehe die Celtics dieses Jahr eigentlich überhaupt nicht relevant. So leid mir das jetzt tut. Also die haben eine Saison für mich zum Wegwerfen wirklich.
Ich habe ein Matchup, was ich ganz gerne hätte in der ersten Runde, um auch Rache zu nehmen.
Sag.
Er gegen die Sixers. Dieses 4-0, dieses 4-0 aus den letzten Playoffs.
Ja, stimmt.
Und wenn die in der aktuellen Form auf fitte Sixers treffen, dann werden die
auseinander. Kann auch ein 4-0 sein, ja.
Das kann durchaus ein 4-0 sein. Also, weil einfach die Sixers offensiv und defensiv besser sind. Nochmal zu dem Punkt mit den Erwartungen. Es ging ja darum, auch die Erwartungen, die man vor der Saison hatte und die Celtics an sich selber haben. Ich stimme dir zu, dass man jetzt gerade eben, ich erwarte von den Celtics gar nichts. Weil ich glaube einfach, in der ersten Runde ist Feierabend. Egal, ob jetzt gegen die Sixers, gegen die Nets, gegen die Bucks und selbst gegen die Heat.
Ja, gegen die Heat sehe ich auch schwarz.
Also deswegen, und ich kann mir gerade eben nicht vorstellen, dass sie unter die Top 4 kommen. Nicht, dass jetzt die Hawks und so weiter nicht nochmal irgendwie strugglen werden. Ne? Ich glaube einfach, dass die Top 4 da oben einfach zu konstant sind. Die Heat sind jetzt auch endlich mal alle fit, sind jetzt nochmal tiefer besetzt, haben sich auch noch Oladipo dazu geholt. Bei den Sixers ist Embiid wieder am Start. Bei den Nets soll KD wieder zurückkommen. Mhm. Milwaukee ist sowieso gerade eben ganz gut unterwegs, hat zwar jetzt auch dann wieder so einen kleinen Stretch von 3 Spielen gehabt, die man verliert. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, die Celtics, wir haben gestern beide ganz kurz darüber gesprochen, es macht doch einfach gar keinen Spaß, ihnen zuzugucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben selber keinen Bock. Sorry, dass das so klingt.
Das bringt's perfekt auf den Punkt. Das wirkt so, als würden die selber halt einfach nur da sein, weil sie halt spielen müssen.
Ja.
Man sagt da auf Englisch just going through the motion. Also einfach nur das Ding abspulen, einfach nur die Bewegungsabläufe abspulen und dann geht man wieder heim. Also da ist keinerlei Leidenschaft in diesem Play, was die haben. Die Defense ist uninspiriert, genauso wie die Offense. Es endet so oft in einem High-Contested-Wurf am Ende. Und ja, Tatum und Brown sind dabei spektakulär anzugucken, weil sie natürlich diese Dinger dann auch sehr oft noch treffen. Und das ist wirklich dann cool und das macht Spaß zu gucken. Aber es ist irgendwie kein Feuer in diesem Team. Es reißt einen nichts mit. Es ist, als würden sie selbst schon wissen, ja, okay, die Saison läuft nicht.
Ja. Ich glaube, wir haben genügend zu den Celtics gesagt.
Wir haben uns genug Celtics-Fans vergrault.
Nee, auch das Anliegen an euch, Boston-Fans, wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr guckt vielleicht mehr Spiele als wir. Wir beide sind ganz ehrlich, wir haben jetzt sicherlich nicht jedes Boston-Celtics-Game gesehen, auch aufgrund der genannten Gründe. Und wir wissen beide natürlich auch, dass die Celtics unfassbar viele Lineups bisher spielen mussten, auch aufgrund dieser ganzen Probleme. Ja. Aber falls ihr noch irgendwas habt, schreibt's uns gerne. Also ich bin dann auch jemand, wenn mir jemand was schreibt, was ich gar nicht selber gesehen habe, bin ich immer happy, weil ich dann einfach was mitnehmen kann. Na, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt und deswegen gerne immer kommunizieren. Ihr findet Björn auf Insta, ihr findet mich auf Insta, ihr findet unsere beiden YouTube-Kanäle ganz easy. Einfach Kobi, Björn und Max. Also von dem mal schnell Eigenwerbung eingeschoben. Richtig smarter Move. Yeah.
Ich wollte aber auch sagen, also schreibt nur Max, er ist da offen für andere Meinungen. Ich denke prinzipiell, ich habe die einzig richtige Meinung.
Ja.
Deswegen verschwendet gar nicht erst eure Zeit, ich werde das sowieso niederschmettern.
Shots fired.
Stell dir vor, ey, du bist so voll der Abgehobene, so nee, nur meine Meinung zählt. Vor allem bei sowas krass Subjektiven, auch wie der NBA. Also du kannst so viele Dinge anders betrachten. Wir hätten jetzt auch eine Celtics-Analyse machen können über das große Potenzial dieses Kaders. Und dann das wäre auch in irgendeiner Weise richtig. Und die Verstärkung jetzt mit Fournier auf der Bank und dass das vielleicht in den nächsten Wochen alles ein bisschen besser läuft. Aber wir reden eigentlich hauptsächlich in diesem Podcast immer wieder darüber, wer sind die Contender, wer sind die Top-Teams der NBA, wer sind die Top-Spieler der NBA. Und da sind die Celtics halt aktuell weit davon entfernt. Sind sie trotzdem besser als 50% der NBA-Teams? Ja, sonst wären sie nicht an ihrer Position und sonst würden wir sie nicht trotzdem in den Playoffs sehen.
Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weiterläuft, wenn Kemba, Smart, Brown, Tatum und Robert Williams öfters starten. Das ist so noch das Letzte, wo ich sage, das ist für mich gerade so die beste Starting Five, die sie jetzt haben. wenn dann Tristan Thompson auch zurückkommt, dann kriegt man auch wieder jemanden, der einfach, wie du immer so schön sagst, einen Big Body hat. Den haben sie halt einfach nicht. Tristan Thompson ist sicherlich nicht der geilste NBA-Spieler.
Ist auch nicht so groß, wie man denkt.
Der Typ, wie groß ist auch nur Tristan Thompson?
Der ist nur 2'6". Und ganz ehrlich, wenn der neben LeBron steht, sieht er aus wie LeBron. Also 2'3", 2'4".
Ja. Also ihr seht, der Björn ist mega eher auf dem negativen Treffer. Ich wollte gerade eben noch die letzten 5 Boston-Fans, die zuhören, habe ich mir gedacht, komm, die ziehe ich jetzt noch mit. Okay, lassen wir uns überraschen, in die Playoffs packen sie es auf jeden Fall. Dafür sind sie, glaube ich, auch einfach offensiv doch gut genug. Defensiv muss man sie auch kritisieren. Wie gesagt, Platz 17. Man hatte in den letzten Jahren eigentlich immer eine Top-Defense. Das sieht in diesem Jahr ganz anders aus. Jetzt haben wir noch ein Thema, würde ich noch bequatschen. Auf welches hast du Bock? Space Jam 2?
Ja, ich will auch Space Jam machen, weil ich finde, das andere Thema ist gar kein Thema mehr jetzt.
Okay, dann lass über Space Jam 2 quatschen. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer nicht gesehen habt. Falls nicht, dann gerne einmal den Pod pausieren, Trailer anwerfen oder Reaction bei Björn, mir, wo auch immer. Denn diese Woche der erste offizielle Trailer zu Space Jam 2. Geil, ich habe mir gerade das Skript reingeschrieben. Bock heiß, Fragezeichen. Das war eigentlich die Frage, die ich dir als erstes stellen wollte. Aber du hast vorhin schon eingangs gesagt, geiler NBA-Moment, man, richtig gefeiert so. Und yeah, also so ging es mir auch. Also ich habe mega Bock auf den Film. Wir müssen jetzt noch 3 Monate und 10 Tage.
16. Juli.
Genau.
Also genau nach den Finals wahrscheinlich.
Müssen wir noch warten. Letztendlich auch so ein bisschen die Sorge, haben die Kinos bis dahin wieder auf? Also wie wird's ablaufen? Ich weiß nicht, ob du das in einem deiner Videos erwähnt hast. Ich habe gesehen, man kann es über HBO Max, kann man es gucken.
Das ist schon safe?
Das ist schon safe. Das ist quasi, das ist ein bezahlter Streaming-Dienst in den USA, den es bei uns aber nicht gibt. Die aber die Filme, die in die Kinos kommen, gleich am ersten Tag mit ins Programm aufnehmen. Und da wird auch exklusiv, weil es von Warner Brothers ist, Space Jam 2 dabei sein. Da müssen wir zwar dann ein bisschen mogeln mit VPN und so weiter, aber wenn die Kinos bei uns nicht aufmachen, dann können wir halt nicht, weil die USA im Juli, ich will jetzt nicht behaupten, da ist schon alles offen, aber wahrscheinlich 80%, die geben dann einen auf Europa. Also wenn dann hier die Kinos nicht offen sind, dann ja. Deswegen.
Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, die wollen sich jetzt nicht den europäischen Markt komplett entgehen lassen. Wenn das Ding jetzt nur auf HBO Max released werden sollte als Streamingdienst, macht ja echt keinen Sinn für Europa. Ich glaube, das kriegst du nämlich nirgendwo in Europa. Das ist ja ausschließlich Nordamerika.
Ja, du kannst echt bloß über VPN, kannst du bloß drauf zugreifen.
Ja, genau. Aber ich würde dann hoffen, dass sie vielleicht einfach einen Deal machen mit Amazon Prime. Das ist so mein Wunsch oder meine Hoffnung, weil dann könnte man vielleicht auch ein bisschen was machen. Muss man mal gucken, wie das dann alles abläuft. Aber jetzt erstmal zum Film an sich. Also ich freue mich halt krass auf den Film, weil ich finde, dass er zum einen sehr, sehr gut aussieht. Ich bin positiv beeindruckt von den Effekten. Und ich mag auch die Edition sehr, dass LeBron selber als Toon-Figur auftaucht. Da gibt's jetzt Also ich finde, es gibt relativ wenig zu haten am Trailer. Das Einzige, was ich gesagt habe, und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich verstehe, ist dieses Thema, dass es so ein bisschen zu überladen wirkt. Also gerade das Spiel, da sind halt hunderte, nicht jetzt einfach nur Fans drumherum, sondern um dieses Spielfeld sind hunderte Filmfiguren drumherum. Naja. Aus verschiedenen Warner Brothers Universen. Und ich habe einfach Angst, dass das Ding am Ende zu groß wird und man die ganze Zeit abgelenkt ist von diesen ganzen Leuten da an der Sideline. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Abgesehen davon finde ich, dass der Film geil aussieht, die Handlung kommt cool. Und ich finde die Designs von allen Charakteren nice. Also ich bin eigentlich echt positiv gestimmt. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe einfach nur Bock. 25 Jahre nach Space Jam 1. Ich sehe auch die beiden in
keinem. Das klang so, als würdest du seit 25 Jahren warten.
nein, aber ich sehe auch die beiden, Space Jam 1 und 2, gar nicht in Konkurrenz. Ich finde den Vergleich so unnötig. Ich habe das auch in meinem Video gesagt. Es wird viele geben jetzt in der neuen Generation, die werden erstmal Space Jam 2 sehen mit LeBron James.
Ja, 100%.
Und vielleicht werden auch viele diesen Film sehen und denken sich dann deswegen, hey, Basketball, eigentlich ganz nice. Lass mal irgendwie Basketball zocken oder lass irgendwie damit mal beschäftigen. Also diese ganzen positiven Aspekte, also auch für die, weil das ist ja ein Film, den kannst du ja mit Jung und Alt gucken. Ne? Den kann ja auch ein Sechsjähriger, weil alleine einfach mit Bugs Bunny, Silvester und Co., Tweety, das ist, selbst wenn das Kind jetzt vielleicht nicht so checkt Basketball, ist ja auch völlig Wayne. Also auch, wenn das Kind gar nicht weiß, wer LeBron James ist, glaube ich einfach, dass der Film einen sehr, sehr positiven Einfluss haben kann. Und er sieht mega krass aus. Da muss man natürlich sagen, von der Technik her, wir sind 25 Jahre weiter. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Besonders wenn es dann in dieses Stadium reingeht, was du gerade eben angesprochen hast. Es ist echt sehr voll. Also du wirst schon echt gut überballert und zugeladen, ne? Weil, also dann hinten ist plötzlich Scooby-Doo, links ist der Night King.
Das wirkt so ein bisschen, also ein bisschen zu viel des Guten irgendwie.
Ja, ist, aber man muss natürlich auch gucken, ne? Wie es dann letztendlich, der Trailer ist halt schon sehr bam, bam, bam geschnitten, ne? Also der zimmert schon 2 Minuten 30, also nachdem man eigentlich in den Aufzug eingestiegen ist, also LBJ mit seinem Sohn, ich weiß gerade nicht mal, wie die Charakterfigur heißt im Film von LeBron James.
Achso, LeBron heißt LeBron, aber sein fiktiver Sohn heißt Dom.
Ja, und eigentlich dann so, nachdem man dann in dieser Welt ist und dann geht's wirklich die letzten 1:30, geben sie schon wirklich ganz gut Gas. Ja, gibt's eigentlich weniger auszusetzen, ehrlich gesagt.
Ich find's cool, dass du sagst, es gibt keinen Vergleich zwischen 1 und 2, weil das wäre ja eigentlich das Optimale. Also, wir werden's natürlich schon machen, aber ich finde auch, dass die beiden mehr oder weniger beide für sich existieren können, weil es eben auch kein kompletter Remake ist, sondern es ist ein Reboot. Das habe ich auch gesagt und LeBron hat es auch gesagt. Es geht nicht darum, die Space Jam Story neu zu erzählen, sondern es gibt eine ganz neue Story. Und das finde ich eigentlich ganz cool von der Herangehensweise. Und dann mag ich es eben auch, dass man kann nicht erwarten, dass Leute heute oder Kinder heute so geflasht sind von einem Film von 1996. Also der Space Jam, ich habe den neulich erst geguckt, der ist nach wie vor gut. Das ist ein guter Film. Aber natürlich hat er auch seine Ecken, wo er einfach gealtert ist. Und wo ein Kind heute das sieht und sich denkt, so, das ist aber corny. Oder, boah, das ist aber scheiße animiert. Das feiere ich jetzt aber nicht. Ich mach aus. Oder Michael Jordan, keine Ahnung, wer das ist. Okay, ich google den. Ah ja, cool, der ist heute 55. Toll, toll. Von dem bin ich jetzt Fan. Das wird nicht passieren. Aber Leute, die heute jünger sind oder Leute, die einfach wie wir jetzt komplett mit LeBron aufgewachsen sind. Halt, ich war 12, als LeBron in die NBA kam und bin jetzt 29. So, der hat mein ganzes Leben letztendlich begleitet. Natürlich will ich von dem auch so eine Art Film sehen. Das ist ja vollkommen verständlich. Und ich denke auch, dass es ein großer Erfolg sein kann. Und ich finde es auch gerade cool, dass wir mit LeBron jemand haben, der überhaupt in diese Richtung Jordans Status geht. Weil das ist ja auch interessant. Du kannst jetzt den Film nicht machen mit DeMar DeRozan. Weißt du, weil dann würde halt jeder sagen so, ja, aber der ist überhaupt nicht auf dem Level von Michael, also was labert ihr hier? Aber LeBron ist halt wirklich mittlerweile auf einem Weg, wo du sagst, okay, am Ende seiner Karriere wird es nur noch heißen, wer war besser, Jordan oder LeBron? Das wird die Diskussion sein. Und dass dann beide einen Space Jam Film haben, finde ich eigentlich ziemlich cool.
Wie hoch schätzt du die Chance ein? Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob es passiert. Michael Jordan, ich sag zu, mein Gefühl sagt mir irgendwie zu 90%, irgendwo wird der, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so LBJ kenne und so weiter, ob er da nicht vielleicht, um vielleicht auch dieses ganze Legacy-Scheiß-Thema so ein bisschen aus dem Weg zu räumen, wenn man MJ einfach für eine Sequenz einfach vielleicht reinholt. Und wenn es am Ende irgendwas war oder keine Ahnung.
Ich sag, die Chance sind 5%. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich glaube, beide sind viel zu krass auf ihrem Film. Und wenn Jordan da drin auftaucht, dann müsste die Szene schon wirklich so geschrieben sein, dass beide als Gewinner aus der Szene rausgehen. Weil sonst geht einer aus der Szene so. Also wenn LeBron dabei schlecht aussieht, weil Jordan ihm Spruch drückt, das macht LeBron nicht. Nein, nicht in seinem eigenen Film. Und Jordan wird sich aber auch nichts drücken lassen. Also maximal so ein Jordan sitzt, weiß ich nicht, am Fernseher oder so und sagt so viel Glück. Weißt du, und dann ist wieder Cut weg von ihm, so ja. Kurz vorm Spiel. Aber ich sehe es tatsächlich gar nicht. Ich glaube nicht, okay. Dass Michael Jordan das so feiert, dass LeBron seinen eigenen Space Jam bekommt.
Das wäre mal interessant, ihn zu fragen, was er davon hält.
Ich würde schätzen, er nimmt es persönlich. 100%.
Zu 100%, ja.
Aber das bringt uns doch zur letzten Frage, und zwar Englisch oder Deutsch. Du hast den Trailer, das fand ich ganz cool, du hast die Reaction auch auf den deutschen Trailer gemacht.
Genau.
Wie fandest du's?
Vertraut, aber auch nicht vertraut, weil natürlich die Stimme von LeBron James kennt man einfach, die Originalstimme. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich bin natürlich auch mit Bugs Bunny, Tweety und Co. aufgewachsener. Und ja. Dann habe ich natürlich da das Vertrauen gehabt, einfach so dieses kenne ich auch, als ich schon klein war, irgendwie 6, 7, 8 Jahre alt. Und aber dann auf der anderen Seite LBJ so, das klingt vielleicht ein bisschen strange, könnten wir bitte einfach, LBJ spricht Englisch und die Looney Tunes sprechen einfach alle Deutsch. Ich werde mir einfach beide Fassungen angucken. Ich habe deine Reaction angeguckt, also ich habe den englischen Trailer gar nicht selber, sondern habe bei dir reingeguckt und habe dann den deutschen bei mir selber gemacht. Ich finde beides super. Also das Einzige ist halt wirklich so, wenn man natürlich den NBA-Spieler die ganze Zeit immer Tag ein, Tag aus in jedem Interview Englisch sprechen hört, dann ist es ein bisschen ungewohnt. Auf der anderen Seite, die Looney Tunes dann in Englisch zu hören, ist dann auch wieder ein bisschen strange. Ich werde mir das Ding einfach zweimal angucken. Deswegen, aber ich werde wahrscheinlich tatsächlich doch mit Deutsch starten. Einfach wegen Kindheitserinnerung. Ich habe ja auch Space Jam 1, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich jetzt nicht so, oh ja, mein Englisch ist aber jetzt so hier geil, dass ich mir da jetzt hier, deswegen, ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du, also bei dir wahrscheinlich Englisch, oder? So wie ich dich kenne.
Ja, also meine Tendenz geht schon zum Englischen, aber ich finde, da kann man echt interessant drüber diskutieren, über dieses ganze Synchronisationsthema, weil man darf natürlich nicht vergessen, dass damals, als Space Jam 1 rauskam, wie oft haben die Leute, gerade die Leute, die jetzt nicht in den USA sind, wo ja nicht synchronisiert wurde, da hat Michael sich selbst gesprochen natürlich, aber abgesehen davon, in allen Ländern, wo es eine Synchronisation von dem Film gab, wie oft haben diese Leute Michael Jordan sprechen hören? Wahrscheinlich nie. Also frag mich mal, wie viele Michael Jordan Spiele ich gesehen habe, bevor ich Space Jam gesehen habe. Original gar keins. Ich habe kein einziges Bullspiel gesehen. Ich kannte nur den Namen Michael Jordan. Ich war damals 5, als der Film rauskam. Habe ihn dann wahrscheinlich ein paar Jahre später dann auch wirklich gesehen. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Damals, heutzutage ist es natürlich total anders, weil wir über Social Media, YouTube, jeden Tag LeBrons Stimme hören. Und es ist ja auch so, wenn wir beide irgendwas besprechen in einem Stream, was LeBron gesagt hat, dann zeigen wir den Originalclip. Also die Leute sind so gewöhnt an diese Stimme von ihm, dass es natürlich sehr befremdlich jetzt wirkt, wenn ein Deutscher ihn spricht, ist ja logisch. Was ich aber sagen kann, und ich glaube, das unterschätzen die deutschen Fans gerade ein bisschen, wir haben so gute Synchronsprecher in Deutschland, dass wir, wenn LeBron schlechte Leistungen zeigen sollte beim Schauspielern, wir das gar nicht groß mitbekommen werden, weil die Stimme zumindest richtig schauspielert. Das ist nämlich auch ganz viel beim Michael Jordan Space Jam Film. Wenn ihr euch den anguckt auf Englisch und ihr habt die deutsche Fassung im Kopf, dann werdet ihr euch bei vielen Szenen denken, weil das hatte ich auch vor ein paar Wochen, da werdet ihr euch bei vielen Szenen denken, boah, ist das kacke. Boah, ich glaube ihm das null. Also ich kaufe ihm einfach diese Sätze nicht ab. Und dann fällt dir die deutsche Synchro ein und du denkst dir, ja, aber im deutschen Film, da wirkt das ganz anders, weil der das viel geiler betont alles. Und ich glaube, dass wir da Glück haben werden, weil ich muss sagen, ich fand LeBrons schauspielerische Leistungen jetzt in dem Film bisher, von was ich im Trailer gehört habe, nicht besonders gut. Also das klang relativ eindimensional. Er ist ja auch kein Schauspieler, so ich will ihn jetzt nicht fronten, aber das klang jetzt nicht besser als das, was Michael Jordan damals abgeliefert hat. Und ich glaube, dass so eine deutsche Synchro das einfach krass aufwertet und du dadurch dem Film viel mehr glaubst. Weil ich glaube dem ersten Space Jam viel mehr, dem Charakter Michael Jordan, als wenn ich den auf Englisch gucke, weil da hat er auch eine relativ monotone Stimme.
Die beiden funktionieren auch wirklich bloß in so einem Setting, wo einfach alles komplett wild ist mit Animationen, ja, ist von der so. Schauspielerischen Leistung. Wir werden sicherlich am Ende bewerten, Man wird es aber auch fair bewerten. Also ich werde LeBron James jetzt nicht da niedermachen, weil er ist kein Schauspieler. Also das ist
natürlich nicht. Nein, das ist auch Quatsch. Aber genauso darf man Michael nicht hochpreisen, weil man 100-mal die deutsche Fassung gesehen hat und jetzt dann sich die englische von LeBron reinfährt und sagt, boah, der kann ja gar nicht acten. Michael konnte auch nicht acten. Ja. Michael hat einfach nur ein sehr krasses Charisma. Und ich frage mich, ob LeBron das kopiert bekommt. Weil ich finde, Michael ist schon noch mal charismatischer als LeBron, zu einem gewissen Teil.
Ich bin gespannt. Aber finde ich einen guten Punkt. Wir haben generell sehr, sehr gute deutsche Synchronsprecher auf alle Filme verteilt. Also ich finde, es gibt so geile Synchronsprecher, egal ob von Samuel L. Jackson, Denzel Washington, da sind wir schon.
Morgan Freeman klingt genauso auch wie auf Englisch. Das ist wirklich, jetzt hätte der schnell Deutsch gelernt. Also ich finde auch Will Smith, so, wir haben so viele deutsche Stimmen, die auch wirklich, ja, einfach sehr gut, selbst wenn sie nicht von dort kommen, einfach dich sehr gut in diesen Film holen. Sehr gut auch in diesen Slang holen, den auch nicht kitschig übersetzen, sondern wirklich so, dass er passt. Also ich mache mir wenig Sorgen um die deutsche Fassung von Space Jam 2. Ich habe noch einen Punkt, warte mal. Ich fand es nämlich ziemlich krass. Was hältst du davon, dass sein Sohn entführt wird? Sein Sohn wird entführt und muss für die gegnerische Mannschaft spielen. Was sagst du dazu?
Ich muss echt sagen, ich fand den Einstieg ein bisschen strange. Also weil es war halt auch alles sehr, sehr schnell geschnitten und gecuttet. Also die steigen in den Aufzug. Dann sagt er ja, glaube ich, sowas wie, das ist die falsche Etage.
Ja, genau.
Dann sind sie irgendwie in so einem großen Serverraum, dann wird er entführt. Also es war halt auch alles, ich bin mal gespannt, wie das dann letztendlich in der Gesamtfassung. Sein Sohn wird entführt. Was ist der Sinn dahinter? Warum wird der Sohn entführt? Weil der vielleicht irgendwie ein krasses Talent ist im Programmieren oder keine Ahnung, er will den irgendwie benutzen für, I don't... Was ist der Grund, warum entführt er ihn?
Ja, was aus dem Trailer nicht wirklich hervorgeht, was man auch nur ganz kurz einmal angedeutet sieht, es soll wohl eine große Motivation des Bösewichts sein, dass er die Follower von LeBron klauen möchte. Ich weiß nicht genau warum, und ich find's ultra wack irgendwie, deswegen schätze ich auch, hatten die das nicht prominent im Trailer, weil dann jeder gesagt hätte, so, ja, okay, toll, das ist ein TikTok-Film.
Ich hoffe, das ist nicht so, weil das gefällt mir gar nicht von der Idee her.
Ja, du musst mal gucken, wenn du den Trailer guckst, wenn die dann bei dem großen Spiel sind, da gibt's so eine totale Einstellung, wo du halt alles siehst und da ist über dem Feld ist so ein großer Videowürfel und da steht so Follower Count. Und dann steht da irgendwie so 999 oder sowas. Und ich schätze, die spielen um Follower oder so, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ich sage auch, ich benutze dieses Wort ja echt ungerne, weil ich es selber hasse, aber das wäre richtig cringe.
Ja, das würde halt voll schlecht altern. Weil wer sagt dir, dass wir in keine Ahnung wie vielen Jahren uns überhaupt noch kümmern um Follower oder dass das dann ganz anders heißt oder sowas. Alleine dadurch ist es ein bisschen dann dated. Aber das werden wir sehen.
Mir ist noch was eingefallen. Wie findest du die Umsetzung der Charaktere vom Design her? Damian Lillard, Anthony Davis hat man einmal ganz kurz gesehen, Klay Thompson, Fireman. Muss ich echt sagen, also Dame finde ich ganz geil mit der Glock auf der Schulter. Dann Klay Thompson kann irgendwie sowohl Wasser als auch Feuer sein, wenn ich das irgendwie richtig gesehen habe.
Ja, das feiere ich extrem krass.
Und warum?
Weil du hast halt gleichzeitig den Ausdruck on fire damit und du hast den Splash Brother. Das ist einfach geil.
Ich glaube, das wird eine der geilsten Animationen sein. Klay Thompson on fire, das stelle ich mir richtig nice vor.
Ich mir auch. Und ich finde, Anthony Davis sieht richtig sick aus. Ich weiß noch nicht genau, wie sie das machen oder warum er unbedingt der Birdman ist. Aber ich finde, sein Gesicht ist sehr, sehr gut getroffen. Ich bin mal gespannt, ob er, weil die müssen dann ja voice acten, die NBA-Spieler.
Ja.
Wo ich übrigens auch sagen muss, da können wir dann in der deutschen Synchro, glaube ich, auch ganz froh sein. Weil,
das glaube ich auch.
Ich glaube nicht, dass gerade Damian Lillard und Anthony Davis, die haben so ein ruhiges Gemüt und sind so immer, das war halt so. Wenn du denen jetzt sagst, ja, jetzt musst du aber mal sauer sein, das klingt, glaube ich, nicht. Also da bin ich ganz froh, dass wir dann die deutschen Synchros haben.
Klay Thompson als Feuerbösewicht.
Ja, oder Klay Thompson auch. Klay Thompson ist auch so, das sind alles so ruhige Charaktere, das ist eigentlich komisch. Ich frage mich, wie deren Rollen geschrieben sein werden. Aber eins will ich noch sagen, was mir aufgefallen ist. Bisher hat LeBron in dem Film, anders als Michael Jordan in Space Jam 1, nicht wirklich einen Sidekick, der wirklich schauspielern kann. Also in Space Jam 1 ist es die ganze Zeit dieser Assistent da, dieser Stan, der ihm hinterherläuft. Und dann, als er bei den Looney Tunes ist, ist der Stan auch da. Und es kommt noch Bill Murray, der Comedian, der in Ghostbusters und unzähligen Filmen gespielt hat. Der ist dann auch ein großer Teil plötzlich der Handlung. Und bei LeBron haben wir bisher nur LeBron gesehen mit den Looney Tunes. Und nachdem wir jetzt schon gesagt haben, wir erwarten jetzt nicht die schauspielerische Glanzleistung von ihm, du brauchst dann halt Leute, neben denen LeBron gut aussieht, die das einfach vom Acting her tragen, dass du die ganze Zeit daran glaubst, so wie eben dieser Assistent damals und Bill Murray. Und da frage ich mich ein bisschen, wer das sein wird.
Also ich glaube, dass es das definitiv geben wird. Ich glaube auch, dass der Trailer uns noch gar nicht so viel verraten hat. Also ich fand den Trailer ziemlich gut on point. Das war der ein oder andere Gag am Start. Man sieht so grob, um was es geht. Aber man, da könnte man jetzt alles Mögliche spekulieren. Ich weiß nicht, mit wem LBJ gute Vibes hat, Connections hat.
Ich glaube, ich habe gelesen, Michael B. Jordan. Kennst du den?
Ja, klar.
Michael B. Jordan, das wäre auch witzig, wenn er mit Michael Jordan, weißt du?
Ja,
ist
ja.
Ist ja dann Michael Jordan, mit dem er dann in dem Film ist. Aber ja, Michael B. Jordan habe ich irgendwo gelesen. Und ich habe noch gehört, dass Draymond, Chris Paul und, wen vergesse ich, noch irgendjemand im Film sein sollen. Die hat man auch überhaupt nicht im Trailer bemerkt.
Ja, also ich bin schon heiß, Mann. Ich hab
ja,
Bock.
Ja, ich auch. Ich finde es einfach cool, eine eigene Version davon zu haben. Weil Space Jam 1, ich hatte keinen Bezug zu Charles Barkley, Maxi Bogues, Sean Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson. Das waren ja die Monsters, gegen die Michael spielen musste, von denen das Talent geklaut wurde. Klar, ich hatte so, ja okay, das sind NBA-Spieler, aber ich kannte die ja nicht. Ich bin ja nicht mit denen aufgewachsen. Und jetzt zu wissen, in dem Film ist dann LeBron, der mit Chris Paul redet oder mit Draymond, das haut mich schon halt krass um. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf, wie so ein Kind.
Das stimmt wirklich. Auch als ich Space Jam das erste Mal gesehen habe, ich habe gar keinen Peil gehabt. Wer ist das zur Hölle? Ich habe einfach nur gedacht, das sind irgendwelche Schauspieler, Actor. Das war halt wirklich so krass vor meiner NBA-Zeit. Und selbst da, obwohl ich gar nichts mit Basketball zu dem Zeitpunkt am Hut hatte, habe ich den Film gekannt, gesehen und habe auch dann noch gewusst, wer Michael Jordan ist. Also das ist schon auch...
Worauf ich sehr gespannt bin, ist auch noch ein Thema, ist der Soundtrack. Weil wenn du an diesen Soundtrack von damals denkst, ey, da kriegst du direkt Gänsehaut.
Ja.
Alleine wie der Film anfängt, der erste Space Jam, wie der anfängt, mit diesem kleinen Michael Jordan, der da in so einer, einfach in so einem, auf so einem Dreckplatz vor seinem Haus Körbe werfen ist in der Nacht, und dann macht sein Vater so, kommt aus dem Haus und sagt so, komm Michael, komm wieder rein, und dann sagt Michael, nur noch einer, und dann rennt Michael zum Korb und geht so hoch zum Layup, und dann kommt die Transition zu ihm, dann bei den Bulls, wie er am Danken ist, und dann kommt, come on and slam, and welcome to the Jam. Das ist so geil, Alter. Ich bin wirklich gespannt, wie sie das toppen wollen, weil der Anfang mit den Liedern, das ist schon Wahnsinn.
Komm, gib zu, wann hast du das letzte Mal den Film gesehen? Am Wochenende.
Nein, gar nicht. Ich hab den vor ein paar Monaten, glaube ich, gesehen mit meiner Kleinen. Aber solche Dinger brennen sich einfach bei mir ein, gerade so Filmmusik und so. Ich bin da auch so ein bisschen Fanboy davon, und ich liebe sowas einfach, so eine Szenen-Transition dann. Und du bekommst praktisch alles mit in diesen ersten 5 Minuten. Wer ist Michael Jordan? Warum spielt er gerne Basketball? Und dann kommt eben dieses lange Highlight-Tape, wo ich auch sehr gespannt bin, ob wir das von LeBron kriegen. Weil da muss ja dann auch der Block drin sein und der Dank über Jason Terry und sowas. Max, wann geht's los?
In 3 Monaten, ne? Es wird noch ein bisschen dauern, auf jeden Fall.
Ey, man denkt schon, die Playoffs sind immer noch ewig weg, und der Film kommt einfach nach den Playoffs. Ja. Das ist ernüchternd.
Wen interessieren die Playoffs? Alter, ich will den Film sehen.
Ich will nur noch den Film.
Ja. Okay, also letztendlich, ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht, wobei ich will gar nicht noch einen Trailer sehen. Mir reicht es. Ich will auch nicht zu viel.
Ich schätze, es kommt noch was.
Ich will aber nicht, ich soll nicht zu viel spoilern.
Ich gucke normalerweise nie Trailer. Das ist auch so ein Ding von mir. Ich hasse Trailer, weil du immer dann denkst so, ja, okay, jetzt kommt gleich die Szene, das habe ich schon gesehen.
Ja.
Aber halt, wir müssen das halt machen für jetzt die Community, und es macht ja auch Bock. Aber ich wäre auch am liebsten komplett ohne irgendein einziges Bild auch nur da reingegangen.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall mal grob, wie es aussieht. Wer mit am Start ist, wer mitspielt. LBJs erste schauspielerische Leistung, geben wir mal so eine 4 plus oder 4 minus.
Ja, sie war, ich würde sagen, ja, 4 plus. Aber er war ja schon in einem Film, Trainwreck heißt der. Da war er in einer Komödie, hatte da eine Nebenrolle und da war er sehr witzig. Die Szenen gibt's auf YouTube, könnt ihr euch angucken, da ist er sehr, sehr gut. Nur ich glaube, und ich glaube, er kann witzig spielen. Ich glaube, er kann nur so, oh, jetzt bin ich besorgt. Oh, jetzt hängt die Welt von mir ab. So, das, glaube ich, kann er nicht acten. Und dafür brauchst du dann Leute um ihn rum, die diese Emotion sozusagen verkörpern. Deswegen ist vielleicht auch seine Frau an der Seitenlinie beim Spiel. Das ist ja eine sehr bekannte Schauspielerin, die auch in Star Trek und Breaking Bad und so war. Vielleicht trägt die dann so ein bisschen die Rolle. Mal gucken.
Ja, man kennt's. LeBron James wird wieder gecarried.
Oh, shit. Okay. Pott gewonnen, lass abmoderieren. Das war der beste Satz heute.
Leute, fetter Pott mit, ich weiß schon gar nicht mehr, über was wir alles geredet haben. Am Anfang erstmal über die ganzen negativen Kackthemen, dann die Celtics mit drin und jetzt am Ende noch Space Jam 2. Man freut sich einfach drauf, wie gesagt. Lass uns alle gemeinsam noch ein bisschen durchhalten und durchziehen. Ich glaube, die nächsten 4 Wochen sind jetzt die, die anstrengend sind und dann so die letzten 5, 6, 7 Spiele. Wenn es dann auch wirklich darum geht, Play-In, nicht Play-In, wer oben, dann wird's, glaube ich, nochmal geil und dann kommen die Playoffs. Aber jetzt hast du gerade wirklich so diesen Stretch, wo du so denkst, Alter, eigentlich wäre es jetzt Zeit für eine Doku.
Ja, zieht euch die Nuggets rein. Die Nuggets machen gerade extrem Bock. Die Hawks sind heiß. Und ansonsten, Brooklyn kriegt KD zurück. Das sind so die 3 Top-Themen, auf die man sich eigentlich gerade freuen kann.
Ja. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, heute Nacht, aber bloß für die Patronen übrigens nochmal, weil wir es letzte Woche ja angekündigt haben, alle Patronen kriegen die Folge direkt am Dienstag frisch ins Postfach, am Mittwoch ganz normal, weil heute Nacht spielen die Celtics gegen die Sixers. Trotz allem immer ein Spiel, worauf ich Bock habe.
Da steht Max davor und denkt sich bei jedem Bucket von dem Beat so, ja, was war in den Playoffs letztes Jahr?
Bitte, bitte, Blowout plus 20, bitte.
Ja, also aber ganz ehrlich, das erwarte ich auch. Wenn Embiid spielt und alle anderen bei den Sixers auch, wer will ihn denn stoppen bei den Celtics? Gibt ja niemand. Tice ist ja weg. Weißt du, wer soll ihn stoppen? Tice ist ja weg.
Ja, okay, jetzt einmal Shots fired von mir, einmal Shots fired von Björn.
Das ist bitte mein Zitat, dieses Mal für Instagram.
Ja, die Zitate kommen dieses Mal ganz am Ende.
Wer soll Embiid stoppen? Tice ist ja weg. Das finde ich geil.
Ja. Am Freitag Patreon-Pod und nächste Woche Mittwoch kündigen wir dieses Mal nichts an. Wir schauen mal, wie es läuft, was sich ergibt. Team.
Vielleicht genau. Brooklyn, jetzt wo KD zurückkehrt. Das wird Bock machen zu gucken. Das können wir ein bisschen machen.
Ja, hoffentlich jetzt mal. Also der ist ja auch, bin mal gespannt. Angeblich diese Woche. Wann und wie?
Okay, komm.
Wird man sehen.
Lass nach Hause.
Leute, jetzt Feierabend. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören. Wir wünschen euch, egal ob ihr es jetzt in der Früh hört, einfach einen entspannten Schultag, Arbeitstag, whatever. Passt auf euch auf, bleibt sauber. Wir hören uns entweder am Freitag, die Patronen, oder nächste Woche Mittwoch wieder. Björn, danke an dich.
Danke dir.
Und wir sind beide raus, Leute. Bis dahin. Ciao.
Ciao.